Es geht uns darum, Teil einer gesellschaftlichen Linken zu sein, die eingreift und intervenieren, wie es auch im Namen irgendwie schon deutlich wird, und versucht irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, zusammen eben mit anderen, und die sich traut, irgendwie rein ins Handgemenge zu gehen.
Wir haben jetzt quasi den Heiligen Gral auch nicht gefunden und vielleicht gibt es den auch gerade nicht. Und IL-Politik bestand immer daraus, zu sagen, lieber losgehen und dreimal auf die Fresse fallen und wieder aufstehen, Fehler machen und dann schlauer sein, als gar nicht erst losgehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit linken Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Inken Beermann und Valentin Isen. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um euch an den Diskussionen teilhaben zu lassen. Wie linke Aktivistinnen nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Diese Frage ist ja praktisch der Dauerbrenner bei uns im Podcast. Und wenn wir ehrlich sind, in der letzten Zeit haben wir und wahrscheinlich auch viele unter euch HörerInnen hier so einige Fragezeichen. Denn es lief schon mal besser mit den linken Kämpfen und auch den linken Gewinnen. Und deswegen haben wir uns überlegt, es wäre doch eigentlich interessant, in einer unserer Folgen mal Platz zu schaffen, um so ganz grundsätzlich darüber zu sprechen, wo wir heute als Linke stehen und was auch mögliche Wege nach vorne sind. Und um über diese Frage zu sprechen, haben wir uns zwei spannende GesprächspartnerInnen eingeladen. Das sind Basti und Tanja. Die beiden kommen aus der interventionistischen Linken und haben mit der IL jetzt ein Zwischenstandspapier veröffentlicht, in der sie genau so eine Standortbestimmung mal versuchen vorzunehmen und eben jetzt auch zur Diskussion stellen wollen. Bevor wir jetzt aber in die Folge starten, Inken, vielleicht einmal die Frage an dich. What the fuck ist die IL?
Ja, ich mach's jetzt ganz kurz, weil wir da im Gespräch auch noch drauf kommen. Die IL ist eine der größten linksradikalen Organisierungen im deutschsprachigen Raum, verfügt über 25 Ortsgruppen, also ist tatsächlich auch in der Fläche und in der Breite aktiv. Ihr kennt vielleicht große Aktionen, bei denen die IL mitgemacht hat. Sowas wie Ende Gelände oder Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also welche der großen, erfolgreichen linken Aktionen und Initiativen der letzten Jahre. Da ist oft die IL dabei. Und interessant ist, dass man die IL oft nicht sieht, weil sie in diesen Bündnissen aktiv ist, die dann aber nach außen tatsächlich einen anderen Namen haben. Sowas wie Ende Gelände. Also weil die oft ja auch ein Zusammenschluss sind aus mehreren Initiativen oder mehreren BündnispartnerInnen, die dann zusammenwirken. Die IL wirkt sehr viel in diesen Bündnissen. Und wenn diese Bündnisse vorbei sind, ist aber oft für Leute auch die Frage, wo gehen sie jetzt hin? Und immer wieder gehen dann viele Leute auch in die IL und das ist dann der Ort der Organisierung, also der Ort, wo sie auch zwischen den großen Ereignissen und den großen Bewegungskristallisationspunkten aktiv bleiben. Da ist total viel Wissen gesammelt aus diesen ganzen Organisierungen. Ich glaube, auch wenn man versuchen möchte, eine Aktion zivilen Ungehorsams in Deutschland zu organisieren, dann ist die IL ein guter Ansprechpartner, einfach weil da so viel Erfahrung darüber liegt, wie das gut funktionieren kann. Es ist der Ort, wo Ideen ausgebrütet werden für neue Aktionen. Genau, und es ist ganz spannend, weil in die IL zu kommen ist gar nicht so leicht. Dadurch, dass sie oft mit Aktionen zivilen Ungehorsams auch am Rande der Legalität agiert, wird natürlich auch die Identität der Leute zum Teil geschützt und passen natürlich auf, dass sie nicht unterwandert werden. Und heute bekommt ihr in der Folge einen kleinen Einblick aber da rein, was die sich gerade für strategische Gedanken machen, wo es mit der Linken weiter hingehen soll.
Ich hatte es ja gerade in der Anmoderation schon gesagt, die IL hat ein Zwischenstandspapier geschrieben, wo es um so eine Art Standortsbestimmung der gesellschaftlichen Linken heute geht. Inken, magst du noch ein paar Sätze sagen zu der Frage, was ist so ein Zwischenstandspapier eigentlich?
Ja, Zwischenstandspapier ist ja so ein bisschen ein sperriges Wort, aber es beschreibt, glaube ich, genau das, was dieses Papier darstellen soll, nämlich einen diskursiven Zwischenstand, den Leute in der IL miteinander diskutiert haben über die aktuelle Lage der Linken und die aktuellen strategischen Überlegungen, die Menschen in der IL haben und die sie jetzt zur Diskussion stellen wollen. Es gab schon mal ein Zwischenstandspapier vor 10 Jahren, wo zum Beispiel einer der strategischen Punkte war zu sagen, man muss mehr Bündnisse machen und mehr in diese Organisationsform wie Ende Gelände auch gehen. Jetzt gibt es ein neues Zwischenstandspapier, wo die Lage nochmal neu evaluiert wird und wo es einen Analyseteil gibt, in dem es eine Art Standortbestimmung gibt und dann aber auch die Aktionsform der letzten 10 Jahre nochmal kritisch evaluiert werden, würde ich sagen. Und darüber sprechen wir jetzt aber gleich auch mit Tanja und Basti.
Ich persönlich muss sagen, dass ich mich mega gefreut habe, dass Tanja und Basti zu uns in den Podcast gekommen sind, weil ich kenne die EL vor allem als einen Zusammenschluss von Leuten, die alle sehr klug sind, spannende Ideen haben. Und das Zwischenstandspapier war jetzt einfach eine coole Möglichkeit, sie endlich mal in den Podcast einzuladen.
Und jetzt viel Spaß beim Gespräch.
Viel Spaß. Hallo Tanja, hallo Basti. Schön, dass ihr heute bei Was tun zu Gast seid.
Hallo.
Hi.
Ja, für alle HörerInnen, die vielleicht noch nie was von der EL gehört haben, erzählt doch mal, wer oder was ist die EL und wie seid ihr da vielleicht hingekommen? Basti, magst du vielleicht anfangen?
Also ich bin in die EL gekommen vor knapp 10 Jahren und dann war ich noch relativ jung und habe mich damals in Göttingen noch einfach umgeguckt nach, wo kann man hier gerade was machen, was Sinnvolles, und da hat mir die EL-Ortsgruppe einfach sehr zugesagt und bin dann mitten reingerutscht in die Mobilisierung für den 18.03. bei Blockupy in Frankfurt. Das war dann so mein erstes politisches Großevent und dann gleich ganz schön aufregend. Genau, und seitdem habe ich viele verschiedene Dinge gemacht, lange Antifa gemacht, auch die Kampagne Wann, wenn ich jetzt, zu den Landtagswahlen 2019 im Osten. Und jetzt seit ein paar Jahren mache ich Klimapolitik.
Ja, und ich bin im Gegensatz zu Basti noch nicht so lange bei der EL, so ungefähr 2 Jahre jetzt. Und ich habe die letzten 10 Jahre vorher immer Politik in eher so kleineren Antira-Innis und Strukturen gemacht und bin da aber immer wieder auch in Kontakt gekommen mit Personen von der EL oder mit der EL, weil wir irgendwie zusammen in Bündnissen gemeinsam am Tisch saßen und irgendwie gemeinsam Dinge geplant haben, und habe lange Jahre damit der EL geliebäugelt, bis ich dann reingegangen bin und mich hat, glaube ich, überzeugt, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist irgendwie eine überregionale Struktur, die ist so bundesweit und ist eine undogmatische Linke, die immer wieder versucht, in Kontakt mit unterschiedlichen anderen linken Gruppen und Akteuren zu kommen, und habe mich dann entschieden, irgendwann auch aktiv in der EL zu werden.
Ja, cool. Das ist ja witzig. Ich glaube auch, wenn man in Berlin politisch aktiv ist, dann läuft man der EL oft früher oder später über den Weg. Ihr habt ja schon mal ein Zwischenstandspapier geschrieben vor 10 Jahren, und das war so ein bisschen die erste Phase eurer Orientierung als Organisierung. Könnt ihr mal erzählen, was dieses Zwischenstandspapier eigentlich ist, das aktuelle, aber vielleicht auch, was das vom ersten unterscheidet und was das vielleicht auch für euch in eurer Organisierung für eine Funktion hat?
Es gab so ein Mobilisierungshoch so um 2017, 2019 mit Fridays for Future, war riesige Proteste auf der Straße, Seenotrettung war irgendwie was, wo sich Zivilgesellschaft angeschlossen hat, für die Rechte Geflüchteter auf die Straße zu gehen in Massen oder in großen Mengen auf jeden Fall. Und da gab es dann kam irgendwann Krisen, Corona-Krise, Kriege, und jetzt stehen wir irgendwie vor diversen politischen Krisen. Und das war eben auch so ein Moment, wo die EL sich gedacht hat, hey, vielleicht sind die politischen Strategien oder unsere politischen Praktiken einfach gerade nicht mehr ganz so griffig, wie wir das vor ein paar Jahren noch dachten. Und das war dann so ein sehr umfangreicher, diskursiver Prozess, aus dem wir dann gesagt haben, es macht Sinn, das auch nochmal aufzuschreiben für uns, um uns auch mal festzulegen. Und aber auch, weil wir das Gefühl haben, wir müssen mit anderen wieder darüber ins Gespräch kommen. Also die gesellschaftliche Linke, wir müssen wieder miteinander streiten in einem produktiven Sinne und auch gemeinsam irgendwie uns orientieren, was können gute Strategien sein, um irgendwie in den aktuellen politischen Krisen wieder handlungsfähig zu sein. Und das versuchen wir mit diesem Papier. Und Zwischenstand heißt halt, wir haben natürlich kein perfektes, ausgearbeitetes Programm in jedem Detail geschrieben, sondern das ist ein Vorschlag, um gemeinsam eine Orientierung zu finden und in die Praxis zu kommen wieder.
Ja, das finde ich tatsächlich auch eine sehr interessante Praxis, diese Zwischenstandspapiere, und auch das schon so zu framen im Namen, also dass es letztendlich einfach immer darum geht, fortwährend so auch seine politische Praxis auch zu aktualisieren und trotzdem irgendwie
den Versuch zu machen, auch mal kurz den Zwischenstand eben niederzuschreiben und mal zu sagen, jetzt gerade sind wir hier. Und es kann natürlich sein, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse so weiterentwickeln, dass wir auch in ein paar Jahren schon wieder ganz woanders sind und das wieder aktualisieren müssen. Das heißt dann aber nicht, alles, was vorher war, ist falsch, sondern wir gehen praktisch so ein bisschen mit der gesellschaftlichen Situation und passen das an. Lass uns doch mal vielleicht jetzt so ein bisschen tiefer in die Analyse einsteigen. Und vielleicht beginnen wir das erstmal damit, dass wir so ein bisschen das Akteursfeld aufmachen. Also ihr habt euch ja gerade schon angefangen, so ein bisschen zu positionieren als radikale, postautonome Linke. Wie seht ihr euch denn da so im Verhältnis zu anderen linken Akteuren, die es gesellschaftlich gibt? Und wie informiert vielleicht auch diese Positionierung dann jetzt so eure eigene Analyse der Situation und das, was es aus eurer Sicht jetzt gerade braucht?
Ich glaube, was wir so als gesellschaftliche Linke verstehen, ist eine Linke, die sich vor allem auch abgrenzt von einer subkulturellen Linken, wo die sich vielleicht nur um sich selbst dreht, sondern es geht uns darum, Teil einer gesellschaftlichen Linken zu sein, die eingreift und intervenieren, wie es auch im Namen irgendwie schon deutlich wird, und versucht irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, zusammen eben mit anderen, und die sich traut, irgendwie rein ins Handgemenge zu gehen. Und für die L heißt es so, okay, wir verstehen uns schon in so einer Tradition der außerparlamentarischen Opposition, sind bewusst außerparlamentarische Linke, weil wir glauben, dass da in Abgrenzung zu so parlamentarischen Spielregeln oder Parteien und irgendwie anderen Institutionen wir viel mehr Flexibilität haben in dem, wie wir handeln.
Und vielleicht eine Sache, die jetzt schon so ein bisschen als unterschiedliche Schlagworte gefallen sind. Es gab ja als einerseits das Schlagwort von Organisierung und es gab aber auch das Schlagwort von Bewegung. Und ich glaube, da ist für euch ja auch ein wichtiger Unterschied drin. Vielleicht könnt ihr das auch noch einmal erklären, worin der eigentlich so genau liegt.
Genauso sagt immer, Organisierungen sind so Archive von Bewegungswissen. Das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild, weil wir erleben das ja immer selber. So Bewegungen verlaufen immer zyklisch und das liegt wahrscheinlich einfach in der Natur der Sache. Und natürlich wollen wir aber als Linke ein Projekt haben, was stetig sich aufbaut, sich ausbaut, mehr wird, ne, irgendwie. Und eine Veränderung, die halt bleibt, die dann nicht immer verschwindet, wenn die Bewegung wieder verschwunden ist. Und das ist, unsere Antwort darauf ist halt Organisierung. Das ist das, was bleibt.
Vielleicht steigen wir jetzt aber noch mal ein bisschen mehr ein in die Analyse, die ja nun jeder guten Strategie vorausgeht. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie ihr gerade eigentlich die Situation der gesellschaftlichen Linken einordnet.
Ja, wo die gesellschaftliche Linke gerade steht, ist eine große Frage, aber vielleicht damit angefangen. Also wir waren ja auch Teil von den Auseinandersetzungen der letzten 10 Jahre, von diesen ganzen Protesten, von den Projekten, die da gemacht wurden, von den verschiedenen Bewegungen. Und da haben wir natürlich auch gemeinsam viel gewonnen, ne, und viel erreicht. Und trotzdem schauen wir jetzt auf die Linke. Also da sind wir ja nicht alleine. Das geht ja vielen so. Und man sieht halt, wie ihr auch schon erwähnt habt, so eine Ratlosigkeit. Man sieht eine krasse Zersplittertheit, wenn man so will. Und bis zum gewissen Grad ist das ja auch normal, dass verschiedene linke Strömungen, verschiedene linke Akteure nicht einer Meinung sind. Das finden wir eigentlich auch gut, ne. Wir finden so, dieser Schwarm der linken Vielfältigkeit, der ist eigentlich was Starkes, aber er wird halt dann zur Stärke, wenn dieser Schwarm so zumindest ansatzweise in die gleiche Richtung schwimmt. Ne? Das, was wir nennen das so ein Hegemonieprojekt, also so ein bisschen so einen gemeinsamen Fluchtpunkt oder gemeinsam eine Zukunftsperspektive hat. Und da ist unser Eindruck nach, das haben wir so ein bisschen verloren oder haben nicht geschafft, das vielleicht in den letzten Jahren nicht genug rauszubilden. Und da eben diese Fluchtpunkte so nachhaltig zu etablieren oder genau zu formulieren als Linke. Und das ist so unsere Hoffnung, dass, oder das würden wir behaupten, wenn es solche Fluchtpunkte mehr gäbe, dann würde uns das auch mehr durch eine Krise helfen oder durch mehr so Momente der potenziellen Spaltung helfen. Und jetzt stehen wir so da und sind so ein bisschen, genau, es gibt jetzt so in den letzten Jahren hat sich so rausgebildet, dass es so zum einen, ne, eine sehr starke rechte Formierung, also die gibt es natürlich, die hat sich schon länger herausgebildet, aber natürlich in den letzten Jahren noch immer drastischer und immer krasser, der Aufschwung der quasi Faschisierung, nicht nur in Deutschland. Und zum anderen haben wir so ein bisschen zu tun mit so einem sich herausbildenden, so ein grünes Modernisierungsprojekt, wie wir das nennen, ne? So neue Wachstumsstrategien finden, aber so in Anführungsstrichen in Grün. Und dazwischen ist so ein bisschen der Erfolg der Linken der letzten Jahre zerbröselt, würden wir sagen. Und wir stehen so ein bisschen, genau, in, nicht vollständig mit leeren Händen da, so würde ich das nicht sagen, aber doch ganz schön zurückgeworfen da.
Ja, ich finde es interessant zu hören und ich merke aber auch, dass ich es ein bisschen traurig finde, das so zu hören, weil das hatte Valentin ja auch schon gesagt, dass es auf jeden Fall viele Menschen gerade gibt, die irgendwie so ein bisschen demotiviert sind und irgendwie das Gefühl haben, wir befinden uns als Linke in so einer Defensive und wenig klappt. Und so, und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob wir irgendwie krass verwöhnt sind einfach von den letzten Jahren, weil wir einfach jetzt in einem Bewegungszyklus waren, in dem wir als Linke eine krasse kulturelle Hegemonie aufgebaut haben über Zeiten. Also sozusagen, wenn ich an die Klimaschutzbewegung denke, die es geschafft hat, einfach Zustimmungswerte zu Klimaschutz in der Bevölkerung aufzubauen, die man, glaube ich, in fast allen anderen Politikbereichen einfach total illusorisch sind. Und wo es auch andere Sachen gibt, die gewonnen wurden. Also ich denke immer an Deutsche Wohnen und Co. mit dem Volksentscheid, der gewonnen wurde in Berlin. Und aber auch immer wieder gab es aus meiner Sicht eigentlich in allen Bereichen immer auch realpolitische Erfolge. Die haben wir nicht erzielt, weil wir nicht realpolitisch arbeiten oder ihr ja auch nicht auf so eine Art. Sondern, aber ich würde aber schon sagen, dass sie unter dem politischen Druck entstanden sind. Also als es Ende Gelände gab, später Fridays for Future entstanden, als die richtig groß waren, wurde das Klimaschutzgesetz verabschiedet. Klar, ne, aus unserer Sicht immer unzureichend, aber da wurden schon ganz schöne Pflöcke auch realpolitisch eingerammt. Oder als es DWE gab, wurde dann zu dem Zeitpunkt, als es richtig groß wurde, der Mietendeckel und die Mietpreisbremse beschlossen. Es ist nicht alles geblieben, aber mein Eindruck wäre, es gab voll realpolitische Konsequenzen und die haben wir zum Teil auch noch. Also auch wenn es schlechter ist inzwischen, gibt es das Klimaschutzgesetz noch, es gibt die Mietpreisbremse noch und so. Das sind aus meiner Sicht auch so eigentlich Erfolge linker Bewegungen in einer komplizierten Wechselwirkung, natürlich mit parlamentarischer Politik, aber die irgendwie auch bleiben. Ja, ich frage mich, ob so ein bisschen diese krassen Bewegungshochs, die sich so gut anfühlen, weil man fühlt sich so viele irgendwie, dass das gerade weniger wird, würde ich dir voll zustimmen, dass das einfach so ein bisschen der Lauf der Dinge ist, dass man das nicht halten kann über einen langen Zeitraum, sondern dass es immer für einen kurzen Zeitraum so ist und dann wieder abnimmt. Aber ob wir darüber so ein bisschen übersehen, was für linke Erfolge eigentlich tatsächlich noch da sind und uns so ein bisschen zu sehr in so einem alles wird immer schlechter Gefühl verlieren. Wisst ihr, was ich meine?
Also ob wir uns so ein bisschen in die Defensive selbst reinreden?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen schon auch eine Frage dabei.
Finde ich sehr spannende Gedanken und kenne ich auf jeden Fall, diese Frage mir zu stellen. Genau, vielleicht zwei Punkte. Zum einen hast du eben angesprochen, ne, wir haben eine krasse diskursive Hegemonie aufgebaut und das ist nicht falsch. Diskurs macht ist was Gutes, ne? Ich meine, man merkt das gerade, wie viele Meter die Rechten damit gerade machen, ne? Und trotzdem würde ich sagen, haben wir da vielleicht ein bisschen zu viel darauf gesetzt, gut in Pressekonferenzen und mediale Bilder abliefern, darin gut zu werden. Das haben wir viel geübt, da haben wir viel Grips rein investiert und vielleicht ein bisschen zu wenig in so Fragen von Streik oder so, ne? Wo ja doch ein Unterschied ist, wie sehr hast du dann doch so eine Unterbrechungsmacht vielleicht, ne? Oder wie sehr hast du dann so ein bisschen die Power, dazwischen zu gehen und auch was zu schaffen, was dann ein bisschen beständiger ist. Ich finde, das merkt man auch in den Bewegungen, dass es danach so ein Begehren gibt, ne? Sonst würden es ja nicht, deswegen heißt es ja feministischer Streik, deswegen heißt es ja Klimastreik, ne? Da gibt es ja eben nach dieser Unterbrechungsmacht irgendwie ein Bedürfnis, eine Suche. Und zum anderen, als zweiten Punkt, finde ich dann aber, also für uns ist nicht jede Reform eine gute, ne? Wir haben da uns so ein bisschen so ein Werkzeug gebastelt, kleine Brüche nennen wir das, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf und führen das genauer aus, aber ne, an manchen Stellen sind Reformen auch dazu da, um Bewegungen zu befrieden, ne? Und um so ein bisschen den Drive zu killen. Und klar, Klimaschutzgesetz hat es gegeben und gleichzeitig werden jetzt die Sektorziele kassiert, ne? Und klar, die Grünen sind an die Macht gekommen, weil Fridays so groß war und jetzt setzen sie GEAS um, ne? Also da muss man schon einen Unterschied markieren von das, was wir halt eben, was ich auch meinte mit so diesen Fluchtpunkten, was da hat das, was wir erreichen, so einen, das ist eben für uns wichtig, sowas wie so einen utopischen Überschuss. Also ist da drin, steckt da drin schon was, was so ein bisschen ja darüber hinausweist. Und das zum Beispiel bei der Frage von Enteignung ja total so da drin ist. Ne? Du hast ja auch Deutsche Wohnung von Enteignung angesprochen. Und da liegt es ja total drinne, diese Möglichkeit, ich muss gar nicht mehr abgefuckt sein von meinem Vermieter. Das geht auch anders. Und auf einmal hat man die Möglichkeit, dem Kapital einen ganz großen Teil einfach wegzunehmen. Und wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Und das ist, finde ich, was ganz anderes. Und das ist eine Reform, Oder auch wenn es quasi innerhalb der bestehenden Gesetzmäßigkeiten bleibt, ist es ja doch qualitativ was ganz anderes. Und ein Punkt noch, jetzt sind es doch drei geworden, nämlich die Frage von zu diesem, was ich gerade meinte, mit die Grünen, die setzen jetzt auch GEAS in der Bundesregierung mit um. Und da, was wir wichtig finden zu betonen, ist, obwohl wir diese beiden Projekte ausmachen, ne, diese Faschisierung auf der einen Seite und so ein bisschen dieses Angebot von so einem grünen Wachstum, und die sind sich ja untereinander zumindest rhetorisch spinnefeind. Ne? Die Grünen sind der Erzfeind der AfD und wahrscheinlich ist es andersrum auch genauso. Und trotzdem machen sie ja auf politischer Ebene im Endeffekt gerade so einen Kompromiss. Ne? Also wir nennen das dann so modernisierten Festungskapitalismus, ist so das Buzzword, was wir uns dafür ausgedacht haben. Ne? Aber also gleichzeitig können die Leute sagen, okay, hier innerhalb von Europa oder innerhalb von Zentraleuropa, da fahren die Leute alle Teslas und es gibt verkehrsberuhigte Zonen. Meinetwegen wird auch noch ein bisschen begrünt und trotzdem quasi schotten wir das nach außen hin ab und die Menschen draußen sind uns egal und dürfen sterben. Also da ist die Nähe vielleicht fast krasser zu diesem rechten Projekt manchmal in dem, was dann de facto politisch umgesetzt wird. Das ist auf jeden Fall ein Eindruck, den wir haben.
Und vielleicht würde ich noch so was ergänzen, nochmal auch zu deiner Frage, Inken, dass ich sagen würde, es heißt ja auch nicht, oder unsere Analyse ist ja auch nicht, alle Sachen, die erreicht worden sind, sollen jetzt vergessen werden, sondern natürlich muss man das irgendwie sehen, was hat irgendwie gut geklappt, welche Mobilisierungen haben gut geklappt und wo gab es tatsächlich auch materielle Erfolge. Aber vor allem angesichts der aktuellen politischen Lage und der Zerfaserung der gesellschaftlichen Linken heißt es ja umso mehr, sich darauf irgendwie nicht auszuruhen, sondern neu zu überlegen, wie man da eine andere Nachhaltigkeit reinkriegen kann. Und ich glaube, deswegen macht es Sinn, da auch relativ auf eine Art hart mit sich zu sein und trotzdem irgendwie vor allem im Blick zu bekommen, dass man halt ja nicht nur, dass es jetzt total Sinn macht, auch sich wieder mehr mit anderen zusammenzuschließen.
Ja, also jetzt hast du gerade diese Zerfaserung angesprochen und da hatte ich ehrlich gesagt auch ein ganz schönes Fragezeichen, als ich das gelesen habe. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir im Moment in der Situation sind, wo viele Linke das Gefühl haben, wir sind nicht mehr schlagkräftig genug, und die Antwort darauf mal so ein bisschen ist, wir brauchen alle ein gemeinsames Projekt und dann können wir das wenigstens zusammen durchsetzen. So ein bisschen so, ne, ganz plain gesprochen. Und ich frage mich, ob gesellschaftlicher Wandel wirklich so funktioniert. Ich glaube, wenn ich mich so umgucke, dann ist natürlich auch sehr partiell mein Bekanntenkreis. Der ist jetzt natürlich gar nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute, die so links unterwegs sind, sich eigentlich in ziemlich vielen Sachen ziemlich einig sind. So, die Leute sind sich im Wesentlichen einig, dass sie nachhaltig leben wollen und die Erde nicht übernutzen wollen. Die Leute sind sich, habe ich das Gefühl, auch eigentlich, die Linken zumindest, nicht die Gesellschaft im Ganzen, aber die Linken im Wesentlichen einig, dass sie eine offene Gesellschaft wollen, die divers ist und wo Menschen, die fliehen müssen, Schutz finden und wo auch andere Menschen einwandern können. Da gibt es dann im Konkreten auch nochmal sicherlich ein bisschen unterschiedliche Positionen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das ein gemeinsames Ding ist. Die Leute finden eigentlich gut, wenn es gute staatliche Infrastruktur gibt, die für alle da ist. Sie finden auch gut, wenn sich Leute am Arbeitsplatz organisieren und da Demokratie erleben können und so. Und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich, die Leute sind dann immer an verschiedenen Orten aktiv. Niemand hat Zeit, sich überall einzubringen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, wenn ich das mal so zusammennehme als Haltung, ist da eigentlich ziemlich viel Gemeinsames. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob diese Sehnsucht nach diesem einen Kampf und diesem einen Pol, in dem wir uns jetzt alle dann wieder zusammentun, ob das eigentlich wirklich zielführend ist oder ob nicht das, was man gerade vielleicht emotional so ein bisschen als Zerfaserung erlebt, aber eigentlich auch ein guter Zustand ist. Weil das heißt, Menschen sind an total vielen verschiedenen Orten aktiv und man einfach eher ein bisschen mehr Bewusstsein dafür bräuchte, dass die zusammengehören und dass wir halt überall nicht so wenig sind, wie sich immer gerade nur einbringen, sondern dass wir haltungsmäßig an diesen ganzen verschiedenen Orten viel mehr sind.
Ich würde da so ein paar Sachen, glaube ich, voneinander trennen. Also, und zwar, das hatten wir versucht, auch vorher deutlich zu machen, die Pluralität der Linken ist etwas und auch die Unterschiedlichkeit von der Art und Weise, wie sich Menschen politisch einbringen und versuchen, Gesellschaft zu verändern. Das ist irgendwas Positives, was zu unterstützen gilt. Und gleichzeitig braucht es aber etwas, ich glaube, es braucht nicht das eine Projekt im Sinne von das eine Politprojekt, die eine Kampagne, sondern eher sowas, so ein sich ja so wiedererkennendes linkes Hegemonieprojekt, was man stärken muss, dass man sich auf eine Art schon auch als gemeinsame Linke unterstützt, nicht nur durch eine kleine Minderheit, sondern irgendwie diese Minderheit muss auf irgendeine Art und Weise auch mehr Menschen für die eigene emanzipativen Positionen zusammenkriegen. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, in der wir uns befinden. Wir sind an vielen Stellen in einer Minderheitenposition und das ist auch inhaltlich, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht, das irgendwie zu sein. Also wenn wir gerade denken an, ne, was gerade in Bezug auf Asylgesetzgebung und irgendwie dem Rechtsruck passiert, natürlich ist es wichtig, da die Grundpfeiler irgendwie linker, des linken Selbstverständnisses hochzuhalten und irgendwie für die Rechte Geflüchteter und oder wenn wir irgendwie nach Ostdeutschland schauen, den Angriffe gegenüber queeren Personen, das nochmal irgendwie zu stärken. Aber das ist eine Sache, auf die wir uns irgendwie fokussieren müssen. Und gleichzeitig reicht es aber nicht nur, in dieser Minderheitenposition zu bleiben, sondern da irgendwie eine gemeinschaftliche oder einen gemeinsamen Fluchtpunkt zu bekommen, der mehr wird und wirklich als ein Hegemonieprojekt sich entwickelt. Also eine breitere Zustimmung einfach zu bestimmten linken Positionen. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu, wir brauchen ein Projekt als irgendwie Kampagne, an die wir uns jetzt so dranhängen.
Also ist der Fluchtpunkt ist gesellschaftliche Macht.
Naja, oder also ich finde, den Fluchtpunkt kann man ja durchaus auch inhaltlich setzen. Also wenn du jetzt sagst, okay, alle wollen so Nachhaltigkeit, dann ist ja immer noch die Frage Nachhaltigkeit, aber wie? Ne? Also die anhand der Frage der E-Autos oder gibt es sowas wie, ist sowas wie grünes Wachstum möglich? Da scheiden sich ja dann doch die Geister, ne? Und da würden wir sagen, ist es schon, also da kommen wir auch später noch zu, aber sowas wie so Vergesellschaftung ist was, was wir relativ stark machen im Papier, weil es genau so ein Fluchtpunkt markiert, ne? Zu sagen, es braucht quasi kollektive Eigentumsformen, über die die Menschen, die das jeweilige Eigentum nutzen, bestimmen dürfen. So. Und das ist sowas, wo ich sagen würde, dass wenn man das als Grundpfeiler so ein bisschen in verschiedenen Ideen etabliert hat, dann ist es auch okay, dass die Leute an unterschiedlichen Orten für unterschiedliche Dinge kämpfen, solange sie dann auf diesen Punkt zusammenkommen. Ne? Und ich würde schon auch nochmal stark machen, klar, bis zu einem gewissen Grad hast du recht, da sind viele dann doch immer wieder einer Meinung vielleicht, aber es gibt ja keinen gemeinsamen Ausdruck. Ne? Also auch nicht mal auf der basalsten politischen Ebene, den Wahlen, funktioniert das gerade. Ne? Also die Linke kackt total ab. Das merken alle. So, das ist ja quasi, liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Aber nicht mal da schaffen wir es quasi, einen gemeinsamen politischen Ausdruck hinzukriegen. Und ich würde dann doch schon irgendwie eine Lanze brechen für so Kristallisationspunkte. Das war schon, also das war uns als CL immer wichtig. Vielleicht war es uns zwischenzeitlich mal zu wichtig. Aber ich würde mittlerweile eigentlich sagen, nee, das braucht es schon. Es braucht schon Momente, wo man als Linke jeglicher Couleur zusammenkommt und sagt, hier, nee, so geht's nicht oder das wollen wir. Das fehlt gerade und ich glaube, das brauchst du schon noch.
Und vielleicht, also das hört sich so ein bisschen abstrakt an mit diesen Konzepten, mit denen wir da in diesem Zwischenstandspapier auch hantieren, aber das würde ich auch nochmal stärken, dieses Konzept von dem kleinen Bruch. Also ich meine, da können auch irgendwie andere sagen, wir können damit nichts anfangen, aber ich glaube, das ist so unser Versuch, das nochmal konkret zu machen. Nicht jede Veränderung ist gleich irgendwie ein politischer Sieg oder so, oder ist auch vor allem nicht ein kleiner Bruch. Und damit meinen wir halt, wenn wir uns irgendwie Kämpfe anschauen, dann geht es irgendwie zum einen darum, den Horizont des Möglichen zu verschieben und aber auch reale Verbesserungen im Hier und Jetzt zu schaffen und dann aber auch eine Organisierung zu schaffen. Also da ist halt einfach DWE oft so ein gutes Beispiel, was man daran ziehen kann, indem halt Leute sich in einer Mieterinnie so oder in Mieterinnies organisieren, irgendwie konkret für ihre eigenen Interessen kämpfen und man aber mit diesem Konzept der Vergesellschaftung einfach versucht, mit so einem utopischen Überschuss was voranzutreiben, was vor ein paar Jahren nie gedacht worden ist, dass darüber irgendwie mal ein Volksentscheid passiert ist. Und das, würden wir sagen, ist irgendwie ein Unterschied. Da verändert man so ein bisschen die Spielregeln und da bricht man Diskurs auf. Aber nicht nur das, sondern es geht ja schon auch bei der Deutsche Wohnen enteignen darum, wirklich auch materielle Veränderungen zu setzen, indem man irgendwie die Eigentumsverhältnisse verändert. Und das ist natürlich, müssen sich nicht alle Linke darauf jetzt fokussieren, aber ich glaube, mit diesem kleinen Bruch versuchen wir so einen Unterschied zu machen zu anderen Kämpfen oder anderen politischen Aktivitäten, die dann vielleicht eher oft so ein bisschen zerfasern.
Du hörst den Was tun Podcast. Wir senden einmal im Monat kostenlos, werbefrei und für alle. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Schon ab ein paar Euro im Monat kannst du Was tun und den Dissens-Podcast im Doppelpack unterstützen. Klicke dafür jetzt einfach auf den Link in den Shownotes und werde Was tun Fördermitglied. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, vielleicht kann ich da ja nochmal einhaken bei diesem Schlagwort des kleinen Bruchs und mal eine kurze Passage aus dem Zwischenstandspapier einmal zitieren. Vielleicht wird es daran auch nochmal ein bisschen deutlicher, was eigentlich so im Kern auch eure Theorie des Wandels da ist und ausmacht. Da schreibt ihr nämlich, diese Risse und Bruchlinien zu erkennen, ihre Dynamik zu verstehen und sie weiter zu vertiefen, ist die Aufgabe einer gesellschaftlichen radikalen Linken. Aus Bruchlinien werden Konfliktfelder, in Konfliktfeldern entstehen dann konkrete Kämpfe, die wir vorantreiben und so weiterentwickeln wollen, dass sie über das Bestehende hinausweisen. Vielleicht können wir nochmal bei diesem Punkt einhaken von Brüche vertiefen und ausweiten. Was macht das für euch konkret aus?
Für uns ist das vor allem eine Orientierung, die irgendwie, ja, es soll für uns eine Handlungs-, also es ist ein Analyseinstrument oder irgendwie ein Konzept, mit dem wir irgendwie auf Gesellschaft blicken, wo wir irgendwie davon erstmal aufgehen, okay, Gesellschaft ist bestimmt von riesigen Konflikten und wir brauchen aber etwas, um irgendwie zu analysieren, wo macht es jetzt gerade Sinn, politisch reinzugehen. Und deswegen gibt es dann diese Idee von oder gibt es dann diese Konzepte von den kleinen Bruch oder von den Bruchlinien und den Rissen, wo wir dann schauen, hey, es gibt Momente, wo Menschen in den Widerspruch treten, beziehungsweise wo das sichtbar wird, wo sie deutlich sehen, wir stehen in einem Widerspruch zum Kapitalismus, zum Rassismus oder auch zum Patriarchat. Und das ist etwas, was dann sagt, okay, die Risse werden sichtbar und deutlich und da macht es dann Sinn, als IL oder als irgendwie radikale Linke reinzugehen und diese Risse zu vergrößern und zu vertiefen, aber insofern, dass es halt zum Wohle der Person, um die es geht, oder zu einer Transformation der Gesellschaft geht. Und das ist so eine Schablone, mit der wir versuchen, irgendwie gesellschaftliche Konflikte zu analysieren und dann, die uns aber dann nicht nur es geht nicht nur um die Analyse, sondern vor allem zu unterscheiden, da macht es jetzt gerade Sinn, politisch aktiv zu werden und das, diesen Moment müssen wir vielleicht aber auch ziehen lassen, weil da können wir gerade nichts gewinnen.
Vielleicht kannst du es ja noch mal ein bisschen klarer machen, an einer konkreten Kampagne oder einem Bündnis, von der die EA auch gerade Teil ist. Nämlich, es gibt ja jetzt gerade diese Kampagne Abtreibung legalisieren jetzt, wo es darum geht, dass man diese Legislaturperiode jetzt noch nutzt, um Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Vielleicht kannst du da einfach noch mal so ein bisschen erzählen, wo ihr da den Riss oder den Widerspruch seht oder was da so ein bisschen die Strategie dahinter ist.
Ja, ich würde da vor allem sagen, da ist halt hat sich eine bestimmte Gelegenheit aufgetan. Es gab ja so eine Expertenkommission, eingesetzt durch die Bundesregierung, in der sehr klar wurde, okay, eigentlich muss der Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch, der sozusagen Schwangerschaftsabbrüche strafrechtlich verfolgt, muss endlich gestrichen werden und es ist nichts passiert. Und daraufhin hat sich dann die EL zusammen mit anderen feministischen Gruppen zusammengesetzt und gesagt, okay, jetzt ist eigentlich der Moment in dieser Ampelregierung, noch Druck aufzubauen in dieser Legislaturperiode, um dann noch eine sehr konkrete, sehr reale Veränderung herzustellen, dass endlich dieser Paragraph 218 abgeschafft wird, was ja schon eine total lange feministische Forderung ist. Und wo wir sagen, okay, da war es jetzt total sinnvoll, schnell aktiv zu werden. Und da geht es auch zum einen darum, ja, wieder mit anderen feministischen Gruppen gemeinsam zu kämpfen, konkretes Ziel zu haben und aber auch zu sagen, diese Ampelregierung tut nichts. Und gleichzeitig macht es Sinn, das jetzt noch zu machen, weil wir wissen nicht, was danach kommt.
Ja, ich finde es auf jeden Fall eine super spannende Kampagne und ich finde, es wird auch jetzt so im Konkreten auf jeden Fall nochmal deutlicher, was damit genau gemeint ist. Trotzdem vielleicht nochmal so ein bisschen for the sake of the argument. Man könnte ja jetzt bei der Abtreibungskampagne auch sagen, okay, es gab einen langen feministischen Kampf und da könnte jetzt auch eine Perspektive ja drauf sein, dass wenn dieses Kampagnenziel erreicht wird und dieser Paragraph tatsächlich gestrichen wird, dass dann ein Punkt dahinter gemacht wird. Also letztendlich das Ziel, das lang ersehnte Ziel erreicht wird und dieser Kampf, dieser feministische Kampf irgendwie beendet, dass dieses Kapitel abgeschlossen wird. Und wir haben ja jetzt aber gerade darüber geredet, wie kleine Brüche ein Einfallstor vielleicht auch sein können für größere Risse und Konfliktfelder. Könntest du vielleicht nochmal sagen, so, was wäre jetzt die Perspektive auf diese Kampagne als ein größeres Einfallstor?
Ja, die Perspektive wäre sicherlich zu sagen, auch im Anschluss haben wir wieder eine stärkere feministische Bewegung, die sich auch in irgendeiner Form als nicht jetzt geeint, aber zumindest irgendwie eine plurale feministische Bewegung, die gemeinsam kämpft für feministische Rechte und sowas wie, es gibt ja diverse feministische Themen, die nicht einfach mit der Abschaffung des Paragraphen 218 beendet sind. Wenn wir uns anschauen, wie gerade queere Rechte auch immer wieder angegriffen werden, Feminizide, die irgendwie ein Thema sind. Und das würde halt eine Möglichkeit geben, man hat diesen gemeinsamen Punkt, auf den man hinkämpft und dann irgendwie geht es aber weiter und hat irgendwie einen Moment, wo es geht, okay, wir glätten jetzt nicht den kapitalistischen Normalzustand, nur weil wir dieses eine materielle Interesse vielleicht gewonnen haben, sondern jetzt geht es eigentlich erst richtig los und wir können sozusagen den Widerspruch zwischen irgendwie den Menschen und dem Patriarchat nochmal sehr deutlich machen und auch zeigen, was das für konkrete Auswirkungen hat für das Leben von Personen, wenn sie irgendwie sich als Feministin verstehen und feministische Rechte durchgesetzt werden.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Folge, die wir gemacht haben mit André zum 4-Stunden-Tag, der auch sehr stark so eine Perspektive hatte von jeder gewerkschaftliche Kampf zum Beispiel auch ist gut, weil die Leute darin ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie in so einer lohnabhängigen Beziehung sind und mit ihrem dann stärkeren Bewusstsein für ihre eigene gesellschaftliche Situation auch wieder bereit sind, für sich für andere Veränderungen und wieder verarbeitenden Kämpfe einzusetzen. Und ich finde, so ein bisschen so ähnlich ist es ja jetzt hier auch. Also wenn man das jetzt mal auf diese Bruchlinien bezieht, dann merken ja in gewisser Weise Frauen, finde ich, in dieser Abtreibungsfrage, weil das auch so krass körperlich ist und so eine extrem körperliche Erfahrung und Vorstellung, dass sie halt in dieser Gesellschaft im Widerspruch zum Patriarchat stehen, die gesamte Zeit eigentlich, und können dann da auch wieder anknüpfen, selbst wenn man jetzt das hoffentlich endlich irgendwann mal gewinnen würde.
Genau, also ich finde, das ist ja auch eine sehr alte Frage von welche Erfolge, die man erringt, wann tritt man dann dadurch auf der Stelle oder wann befriedigt das Leute, sagen wir auch eben ja schon so ein bisschen, und wann empowert das Leute eigentlich? Eine Abschaffung von einem Gesetz, was dazu führt, dass Frauen oder Flinter einfach durch den Staat nicht mehr gegängelt werden, was dieses Thema angeht. Das ist ja ein ganz krasser Unterschied und der ist ganz, ganz spürbar und das ist einfach wichtig, dass das passiert und da lässt sich die Uhr auch nicht einfach so schnell wieder zurückdrehen und das hat schon ja einen Selbstzweck, ne? Und aber deswegen machen wir ja auch so ein bisschen, um auf das zu reagieren, was du gerade gesagt hast, Valentin, mit der Frage von so, naja, ist da nicht eigentlich der Drops gelutscht, Deckel drauf, so alle gehen wieder nach Hause und da ist ja dann doch wieder die Frage der Organisierung, die wir dann da reinbringen würden, wo wir sagen, genau, also das kann passieren und Organisierung schützt uns auch bis zu einem gewissen Grad davor.
Das war jetzt schon richtig konkret und ist jetzt ungewöhnlich mitten in der Folge, aber wenn wir schon mal ein Call to Action für euch haben, dann geht doch mal auf die Seite von Abtreibung legalisieren jetzt. Ihr könnt ihn auch folgen auf Instagram oder Twitter und schließt euch der Kampagne an. Sie geht auch nur 12 Wochen, weil das ja die Frist auch ist, in der man abtreiben muss, wenn man möchte, um das aktuell straffrei zu machen. Von daher, wenn ihr dabei sein wollt, dann am besten schnell. Wir gehen jetzt aber weiter in unserer Strategiediskussion und schließen diesen Analyseteil so ein bisschen ab und gehen weiter zu den Strategien für gesellschaftliche Veränderung, die ihr so vorschlagt. Und ihr habt jetzt schon öfter Vergesellschaftung angesprochen. Ist ein wichtiger Punkt für euch. Und dazu einfach die Frage, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, ist der neue Hauptwiderspruch. Also alles soll sich jetzt in Vergesellschaftung bündeln. Warum glaubt ihr denn, dass das so eine wichtige Frage ist? Und warum diese Engführung auf Vergesellschaftung als Strategie für gesellschaftliche Veränderung?
Also ich würde sagen, wir hoffen nicht, dass das eine Engführung ist und vor allem ist irgendwie sehr klar, dass, also niemand würde sagen, das ist die Lösung für alles, sondern Vergesellschaftung ist jetzt erstmal ein Konzept mit eine positive Version, wo wir irgendwie so ein Potenzial sehen, das kann auch Mehrheiten überzeugen, zum Beispiel mit dem gewonnenen Volksentscheid von DWE und es lässt sich auch übertragen auf andere Bereiche gesellschaftlichen Lebens, aber es ist natürlich nicht etwas, was alle Probleme irgendwie lösen würde. Und wir halten daran aber so stark fest oder machen das so stark, weil wir sagen würden, ey, im besten Fall verändert sich das für viele Menschen wirklich was Grundlegendes. Und bei Deutsche Wohnen enteignen würde das bedeuten, die Eigentumsverhältnisse würden sich sehr grundlegend verändern und damit auch eine zentraler Baustellen von einer kapitalistischen Gesellschaft würde da irgendwie zu einer Transformation kommen.
Anschließend an das, was du gerade sagst, zu den Eigentumsverhältnissen. Ich glaube, ein Learning von uns aus den letzten Jahren ist schon, dass wir so ein bisschen, auch gerade in Zeiten der Krisen, wo man ja auch ein bisschen merkt, also der Volksentscheid wird ja auch einfach nicht umgesetzt. Und da sind die Herrschenden auch manchmal einfach mal willens, so durchzuregieren, so salopp gesagt, und halt sich eben nicht an irgendwelche demokratischen Entscheidungen zu halten. Wir sagen mal so, die Linke muss ein bisschen mehr Zähne zeigen, wir müssen so ein bisschen bissiger werden und da eben auch daran zu arbeiten, wie man dem Kapital konkret was wegnehmen kann und das auch behalten kann, ist da ein ganz wichtiger Baustein von. Ne? Deswegen ist Vergesellschaftung für uns so ein wichtiger Zweig, aber natürlich auch nicht der einzige. Wie gesagt, es ist ein offener Denkprozess, es ist ein Zwischenstandspapier. Wir wollen auch weitere Forderungen und Ziele entwickeln, die so ein Gehalt haben oder die so funktionieren und genau, daran knobeln wir noch rum und wir laden allein mit zu knobeln.
Bei Vergesellschaftung ist ja dann schnell auch so ein bisschen die Frage von, was es dann konkret bedeutet. Bei euch klingt ja schon so ein bisschen raus, also man sagt ja jetzt Vergesellschaftung statt Verstaatlichung. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass die Infrastrukturen dann dem Staat gehören, sondern sie sollen irgendwie der Gesellschaft gehören, beziehungsweise den Leuten, die von den Infrastrukturen profitieren, seien das jetzt Häuser, in denen sie wohnen, dann, wenn es die Mieterin wahrscheinlich, seien das jetzt die Fabriken, da wären es wahrscheinlich die ArbeiterInnen, könnte man sich vielleicht vorstellen, in so einer Art Selbstverwaltung. Also es geht immer so ein bisschen so die Macht der Basis zurückgeben. Vielleicht könnte man sagen, steht da so ein bisschen dahinter. Und da hatten Inken und ich jetzt so auch in der Vorbereitung so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich so Demokratisierung zur Chiffre wird für irgendwie Links. Wir sagen jetzt nicht mehr, wir wollen das oder das, wir wollen die fossilen Infrastrukturen oder Fabriken zurückbauen, sondern wir sagen jetzt, wir wollen demokratisieren, weil wir so ein bisschen die Annahme dahinter haben, dass wenn wir die ArbeiterInnen bei VW fragen würden, dann wollen sie alle Straßenbahnen bauen statt Autos. Und da habe ich so ein bisschen das Fragezeichen dran, ob das eigentlich wirklich so ist, weil wir jetzt aktuell eben in einer gesellschaftlichen Situation uns befinden, ihr hattet das ja eingangs auch schon gesagt, wo jetzt nicht alle Hurra schreien, wenn es um Transformation geht, sondern wo eher man sich so ein bisschen das Gefühl breit macht, dass die Leute transformationsmüde sind, dass die Leute bloß nicht auch noch das und das verändern wollen. Und da wäre meine Frage an euch, warum glaubt ihr trotzdem, dass Vergesellschaftung der Weg sein könnte?
Voll. Wir sagen ja auch gar nicht dadurch, also mit der Demokratisierung und da, wo die Leute gerade stehen, da würden wir euch voll zustimmen, ne? Also ihr sprecht das ja an, was wir in dem Papier so als so Minderheitenposition bezeichnen. Und da sind wir gerade ganz akut als Linke. Da werden wir, was bestimmte Themenbereiche angeht, aber auch vielleicht noch eine Weile bleiben, ne? Wenn man so wie die L versucht, ziemlich konsequent internationalistisch zu denken, also wirklich das gute Leben für alle auf der Welt, ne? Wenn man über Rassismus redet, wenn man über Queerfeindlichkeit, Antifeminismus redet, dann ist man häufig, findet man sich häufig in dieser Minderheitenposition. Aber die Frage ist ja, was machen wir damit? Ne? Also wie gehen wir damit um? Und da zwei Punkte vielleicht. Einmal vielleicht zurück auf unseren Namen zu kommen, intervenieren. Ne? Also zu sagen, wir sind sehr dagegen, dass die Linke sich so zum Fähnchen im Wind macht und immer nur nach irgendwie Beliebtheit geht. Aber trotzdem können wir in Auseinandersetzungen Punkte auch als aus einer Minderheitenposition reinbringen, ne? Und da Beispiel, ich hatte angefangen so biografisch, diese Blockupy-Proteste, das war für mich irgendwie wichtig. Und da ging es ja auch darum, ne? Es gab dieses Votum in Griechenland, Ochi, nein zu dem Spardiktat, zu den Austeritätsmaßnahmen, die die EU Griechenland so aufdrücken wollte. Und Blockupy hat eigentlich versucht, das hier in Deutschland eigentlich auch auf die Agenda zu setzen, die Ablehnung davon auf die Agenda zu setzen. Und davon haben damals alle über Gammelgriechen und Faulenzergriechen und sowas geredet, ne? Also das war bei Weitem keine Mehrheitsposition, dass man gesagt hat, man muss das ablehnen. Und trotzdem haben wir halt gesagt, okay, da gehen wir rein, da suchen wir uns BündnispartnerInnen, da bauen wir was auf und machen diesen Punkt. Wir machen ihn auch konsequent. Wir setzen das auch symbolisch mit massenhaften zivilen Ungehorsam, aber halt auch eben vermittelbar. Das ist für uns dann ganz wichtig, so da auch eine Vermittelbarkeit herzustellen durch Medienarbeit, durch eben diese Bündnisprozesse und so, dass Leute da irgendwie auch einen Anknüpfungspunkt dran finden an diese Position der Minderheit. Und zweiten Punkt ist das eben nämlich auch ja die Frage, wir nennen das so Subjektivierung, so ein bisschen akademisch, aber ja auch die Frage so, wie wird eigentlich so ein bisschen das Denken und die Wahrnehmung der Menschen geformt. Und ich finde, das ist ja für die Frage von, wenn wir sagen, wir sind in einer Minderheitenposition, wir wollen da aber auch nicht für immer bleiben, ist das ja eine total wichtige Frage. Und früher haben wir das eben sehr stark versucht, über zum einen eben so eine starke Diskurspolitik zu ändern. Eine Genossin hat mal gesagt, wie kommt man ins Wohnzimmer der Leute? Über die Haustür oder über die Tagesschau. Und wir waren viele in der Tagesschau. Und dazu halt noch diese Erfahrung zu ermöglichen, des massenhaften zivilen Ungehorsams, ne? Leuten ermöglichen, sie können auch Spielregeln brechen, sie können sich ermächtigen, sie können Nazis aufhalten, wenn sie wollen, mit ihrem Körper. Ne? Das ist ja eine ganz konkrete Erfahrung, wo wir in dieser Strategie dann aber feststellen müssen, gut, ne, wir wollen das nicht alles aus dem Fenster werfen und trotzdem wollen wir da auch nachhaltigere Wege finden, da so ein Räume zu schaffen, wo Leute sich auch verändern können und ihre Position verändern können. Und jetzt kommt die sehr weite Klammer zurück zu der Frage der Demokratisierung, weil das natürlich einen total krassen Unterschied macht, ne? Wenn ich nicht mehr die ganze Zeit von meinem Vermieter gegängelt werde, sondern selber mitentscheiden kann, wie ich wohne, was da passiert, wenn ich in meinem Betrieb mitentscheiden kann, was so produziert, wie sind die Arbeitsbedingungen, das macht ja was mit den Leuten. Mhm. Natürlich ist das nicht widerspruchsfrei und natürlich können diese Leute auch Rassisten sein oder so. Und deswegen sind wir die interventionistische Linke, da wollen wir auch immer wieder aktive Punkte reinbringen. Aber genau das, die Eigentumsverhältnisse und die Frage der Mitbestimmung macht ja auch was mit der Subjektivierung der Leute.
Ich muss gerade so an eine Anekdote denken, die vielleicht nochmal so ganz gut auf den Punkt bringt, an was für einem Punkt wir sind, was Subjektivierung gerade gesellschaftlich angeht. Da hat mir mein Bruder erzählt, dass der war bei so einem Plenum von einem Einkaufszentrum hier in Berlin, was vergesellschaftet werden soll, wo dann man zusammengekommen ist mit den Leuten, die dort wohnen, um sich irgendwie zu verständigen, was soll denn da passieren? Wir können hier alles theoretisch machen. Und dann waren so ein bisschen die Forderungen, mehr Parkplätze oder ein Parkhaus draus machen vielleicht und irgendwie ein Lidl. Und ich finde, das ist so, das zeigt so ein bisschen, dass, also es ist jetzt gar nicht so, um dagegen zu sprechen, weil du hast es ja total angesprochen mit den Subjektivierungen, aber das zeigt eben auch so ein bisschen die prekäre Lage, in der wir gerade sind, wenn wir das zur Hauptforderung machen, weil diese Vergesellschaftung und diese Demokratisierung ja dann natürlich dort ansetzt, wo Menschen gerade auch sind mit ihrer Subjektivierung, wenn man es so nennen möchte. Und das finde ich für mich irgendwie immer noch so ein transformatorisches Dilemma irgendwie, weil irgendwie braucht man diese Erfahrung, um sich da rauszubewegen aus dieser Engführung oder diesem Capitalist Realism, wo man sich gar nichts anderes vorstellen kann als unsere jetzige schwierige bedrohliche Realität. Und gleichzeitig ist, wenn man Status jetzt die Leute fragt, was wollt ihr, dann die Antwort eben Parkplätze und Lidl. Und weiß ich nicht, da bin ich, das ist für mich eine offene Frage, wie man damit gut umgeht.
Voll. Also Ermächtigung alleine löst das Problem noch nicht, ne? Und ich finde, da sprichst du was total Richtiges an. Und ich würde sagen, im besten Fall ist das so our time to shine, als eben eine Linke, der es möglich ist, sich außerhalb dieser Logik ein Stück weit auch zu bewegen, ne? Das Argument kannst du ja auch für Gewerkschaftsauseinandersetzungen zum Beispiel machen, ne? Ein Tarifkonflikt kann gewonnen werden, das ist gut, dann kriegen die Leute mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Das heißt aber nicht, dass sich eben ihre Haltung grundsätzlich ändert, nur weil wir sie ein Stück weit empowered haben. Und da gibt's eben die Möglichkeit, würde ich sagen, in diesen Auseinandersetzungen, also ich würde sagen, das ist halt kein Widerspruch, aber in diesen Ermächtigungsmoment da reinzugehen, da zu intervenieren, da das Ganze nach links zu ziehen, das macht dann eben doch einen qualitativen Unterschied. Wie bei DWE, ne? Zum Beispiel. Da ging's ja auch zum Beispiel ganz viel um Menschen ohne deutschen Pass dürfen hier gar nicht abstimmen, das ist total undemokratisch, etc. Oder wie bei den Pflegestreiks, wo es ganz viel auch feministische Inhalte mit eingebracht wurden und das Ganze so ein bisschen, dann ging es halt mehr als um die konkrete Auseinandersetzung.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und heute diskutieren Inken und ich mit Tanja und Basti von der IL über ihr Zwischenstandspapier. Wenn du Freunde oder Genossinnen hast, für die diese Diskussionen auch spannend sein könnten, dann schick ihnen die Folge doch jetzt direkt per Messenger. Klicke dafür einfach auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und leite die Folge weiter. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Also ich finde Vergesellschaftung total gut. Manchmal habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, es gibt so Forderungen nach Vergesellschaftung, wo Infrastrukturen eigentlich schon dem Staat gehören, wo ich das dann manchmal auch so ein bisschen mich frage, ob das dann eher schon so ein bisschen so eine, wie soll man sagen, Forderung ist, weil es so nice und radikal klingt, aber eigentlich gar nicht unbedingt notwendig ist oder gar nicht so die erste notwendige Veränderung wäre. Ich glaube, was ich mich schon noch frage, ist, die Strategie, die ihr jetzt gerade beschreibt, ist ja eine, die geht sehr, sehr stark auf Organisierung, Bewusstsein verändern, Erfahrungen machen und darüber die gesellschaftliche Linke stärken. So ein bisschen das Kampagnenmodell, würde ich sagen, in dem ich ein bisschen mehr sozialisiert wurde, glaube ich, war eher die Tagesschau-Nummer und eher das Modell von, wir gehen auf die gesellschaftlichen Großkonflikte, bei denen wir glauben, dass wir die jetzt gerade gewinnen können, materiell was verändern können und damit vielleicht auf einer politischen, noch eher high-politischen Ebene als der wohnzimmerpolitischen Ebene Veränderungen erzielen. Und ich will die eigentlich als Modelle, ich will die gar nicht so krass gegeneinander stellen, weil ich glaube, dass beides wichtig ist und man irgendwie auch gesellschaftliche Veränderungen über beides erzielen kann und muss wahrscheinlich auch. Und es dann auch wieder immer wieder Wechselwirkungen gibt zwischen den beiden. Ich glaube, ich merke, dass ich manchmal so ein bisschen Sorge habe, dass aus diesem Gefühl von, wir haben zu viel Kampagnenpolitik gemacht, man so ein bisschen Realpolitik anfängt zu vernachlässigen. Weil am Ende ist es halt, es ist super cool, wenn alle ein antikapitalistisches Bewusstsein haben am Ende. Aber es ist schon auch einfach wichtig, dass man hier und jetzt konkrete Veränderungen erstreitet. Und so, das würde mich gleich nochmal interessieren, auch wie ihr da so sagen würdet, dass das Verhältnis von beiden ist.
Also ich würde sagen, da rennst du irgendwie offene Türen ein. Was wir versucht haben, am Anfang auch nochmal deutlich zu machen, dass es, glaube ich, sowas wie diskursive Veränderungen oder aber auch, also das geht ja oft auch Hand in Hand mit materiellen Veränderungen im Recht oder so. Und das ist was, an dem man weiterhin irgendwie festhalten sollte, weil da sind auch Erfolge irgendwie passiert. Aber nicht nur dabei stehen bleiben. Und das ist natürlich so eine Herausforderung in dem Umfang, in dem wir sagen, okay, wir brauchen sowas. Wir halten auch daran fest, sozusagen die großen Forderungen werden weiter gestellt und auch die großen Bilder müssen irgendwie da sein. Und trotzdem müssen wir aber auch stärker mit den Leuten vor Ort irgendwie in Kontakt kommen. Oder gerade dabei, als es diese Proteste in Grünheide gab gegen das Tesla-Werk, da haben auch Personen aus der Klimabewegung bei Leuten in Grünheide an der Tür geklopft und miteinander irgendwie sind miteinander ins Gespräch gekommen und haben irgendwie ermittelt, was sind vielleicht gemeinsame Interessen, die wir hier eigentlich haben. Und das ist, glaube ich, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das in so einer Gleichzeitigkeit zu nicht nur zu denken, sondern vor allem auch zu machen. Das ist das. Aber ich glaube, darum geht's jetzt irgendwie, diese beiden, ich würde es auch überhaupt nicht als Pole bezeichnen, sondern das irgendwie miteinander in eine Verbindung zu bringen, die produktiv ist und an der man irgendwie gut arbeiten kann. Und dann ist, glaube ich, auch diese Frage von Demokratisierung hört sich für mich dann gar nicht mehr so inhaltsleer an, weil es bleibt ja dabei, dass man nicht als radikale Linke von den Grundpositionen abweichen soll. Gerade das ist ja, was wir, glaube ich, auch stark machen. Wir sind in Stellenweisen einfach in der Minderheit, was aber nicht bedeutet, wir gehen nicht mehr in Kontakt mit Gesellschaft.
Ja, das mit der Perspektive kann ich auf jeden Fall auch viel anfangen, das stärker zu verzahnen und da irgendwie auch die Kampagne mit dem Organizing zusammenzudenken.
Ja, vielleicht lassen wir das einfach so ein bisschen als offenes Ende. Und wir haben ja jetzt schon über die Analyse gesprochen, in was für einer Situation befindet sich die gesellschaftliche Linke, was könnte so ein bisschen der Gravitationspunkt sein in einer neuen Offensive. Vergesellschaftung war jetzt so ein bisschen die Überschrift von unserem letzten Teil des Gesprächs. Und dann wollen wir jetzt aber mit euch auch nochmal darüber sprechen, wie ihr denn jetzt so konkret auch auswertet, was ihr jetzt in der letzten Zeit gemacht habt. Also was habt ihr gelernt seit dem letzten Zwischenstandspapier? Und da orientiert sich der Text ja so ein bisschen entlang von drei Kapiteln oder drei wichtigen zentralen Punkten. Das sind einmal die Bündnisse. Die IL macht viel Bündnispolitik. Vielleicht könnt ihr da mal drauf eingehen, erzählen, was ist das eigentlich genau, was versteht ihr darunter und was habt ihr da in der letzten Zeit gelernt, auch in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, aber dann eben auch diesen Punkt Kampagnenplattformen. Da hatten wir jetzt ja auch schon einiges genannt, Deutsche Wohnen und Co. enteignen und Ende Gelände oder Fridays for Future, also als so zentrale Schlagworte vielleicht. Und als dritten Punkt dann noch die solidarischen Orte. Jetzt wollen wir aber erstmal beginnen mit den Bündnissen. Also, was versteht die IL eigentlich überhaupt unter Bündnispolitik und was sind da so für euch jetzt die Takeaways aus den letzten Jahren? Was habt ihr gelernt? Was wollt ihr vielleicht anders machen?
Ja, was versteht die IL unter Bündnispolitik? Ich glaube auch da, also würde schon auch sagen, da gibt's jetzt nicht, dass Bündnisse sind unterschiedlich, so je nach Thema. Und ich glaube, da bin ich auch so bei Inken, dass ich finde, so man muss sich natürlich immer das Feld, in dem man sich, das politische Feld oder der politische Konflikt, in dem man sich bewegt, dann genau anschauen. Aber Bündnispolitik geht erstmal davon aus, ey, wir können, die IL kann das Sachen nicht alleine machen. Da brauchen wir auch so andere Akteurinnen, wir brauchen andere linke Gruppen, aber auch irgendwie vielleicht je nach Feld irgendwie mal andere NGOs oder irgendwelche anderen größeren Akteure oder auch mal die Gewerkschaft oder so, mit denen man dann zusammenführt, eine bestimmte Sache kämpft. Und das muss dann je nach Feld irgendwie gut analysiert und angepasst werden. Und mit denen sitzt man dann in einer gemeinsamen Runde. Und ich glaube, unser Takeaway war, dass auf eine Art funktioniert es immer, also das bleibt wichtig und davon kann man nicht ablassen, weil das sonst die Konsequenz wäre, okay, jetzt machen wir Sachen alleine. Aber genau, oft ist es dann doch so, dass in den Bündnissen vielleicht doch wieder eher so vermehrt Einzelpersonen sitzen, die sich in dem Moment irgendwie politisieren, was total gut ist, aber irgendwie dahinter stehen dann vielleicht nicht mehr irgendwie hinter den Personen, die da regelmäßig hingehen, zu dem Bündnistreffen, zu irgendeinem Thema, zu irgendwelchen Gesundheitsthemen oder zu feministischen Themen, stehen dann nicht mehr noch eine ganze andere Organisation oder Vereine oder andere Gruppen. Und das ist, glaube ich, so ein Takeaway, dass wir sagen, okay, eigentlich wäre das gut, dass man das wieder dahin bekommt, da können immer Einzelpersonen kommen, aber dass dann noch mehr Power wieder in diese Bündnisse kommt und dass man da irgendwie auch versucht, innerhalb der Bündnisse sich irgendwie nicht davon treiben zu lassen, da auch eine Einheitlichkeit zu gewinnen. Das ist auch so manchmal unsere Erfahrung, dass da manchmal Gruppen reinkamen, wo es dann so sehr stark darum ging, okay, hier geht alles um eine Linie, sondern das ist ein diskursiver Raum, wo Sachen debattiert werden. Und klar hat die EL da auch zu bestimmten Themen bestimmte Positionen, aber das muss mit den anderen Partnerinnen auf eine demokratische, basisdemokratische Art und Weise erarbeitet werden. Und gleichzeitig haben wir auch öfter die Erfahrung gemacht, dass dann manchmal irgendwie Personen sagen, wir wollen nicht mehr Teil des Bündnisses sein, weil nicht alles erfüllt ist. Also so eine, ich würde da glaube ich so eine Lanze brechen dafür, dass wir Widersprüche irgendwie aushalten müssen in den Bündnissen. Und natürlich gibt es irgendeinen Punkt, wo das nicht mehr geht. Aber da braucht es, genau, glaube ich, ein gemeinsames Interesse, um irgendwie einen gemeinsamen politischen Kampf zu gewinnen. Und das hat einfach im letzten Jahr, es hat, glaube ich, eine Zeit lang total gut funktioniert. Und jetzt gibt es, glaube ich, immer wieder Momente, wo einfach so Bündnisse vielleicht weniger stark mehr funktionieren. Und das ist aber was wir, wo wir dann auch sagen würden, muss einfach wieder mehr mit Leben gefüllt werden.
Das finde ich irgendwie interessante Perspektiven auf Bündnisse und kann mir vorstellen, dass man da oft auch schwierige Erfahrungen macht mit anderen Gruppierungen. Ich glaube, dass sie aber trotzdem total, und das habt ihr auch selber gesagt, dass die sind ja trotzdem einfach super wichtig. Auch die IEL in den Bündnissen, einfach weil ich glaube, ich schon man auf jeden Fall sagen kann, dass viele Leute, die in der IEL sind, krass viel Erfahrung mit Bündnisarbeit haben und diese Bündnisse davon auch immer wieder total stark profitieren und überhaupt meiner Erfahrung nach auch die IEL oft Impulse oder ImpulsgeberInnen ist für diese, dafür, dass überhaupt diese Bündnisse entstehen. Und ja, das ist, glaube ich, einfach ein total wichtiges Feld irgendwie für die Arbeit. Und ich verstehe aber auch die Schwierigkeiten auf jeden Fall total. Eine Sache, auf die ich nochmal kurz ein bisschen eingehen würde, sind diese Bündnisse mit den Einzelpersonen. Im Papier nennt ihr die ja Kampagnenplattformen, was ich irgendwie einen interessanten Begriff fand, weil, glaube ich, ich selber bin in einer dieser Kampagnenplattformen politisch groß geworden. Und kennen die Schwierigkeiten, die ihr da beschreibt, auch aus der anderen Seite. Also dass es manchmal auch für die Einzelperson ganz schön schwierig ist, wenn es immer Leute gibt, die sich schon abgesprochen haben vorher in der IEL und so. Und würde halt trotzdem sagen, dass sie krass wichtig sind. Und glaube ich, aus mehreren dieser Kampagnenplattformen halt eigene Organisationen irgendwann mit der Zeit entstanden sind. Also ich meine, für mich gilt das bei Ende Gelände so, dass ich da total viel gelernt habe, auch von Leuten in der IEL viel gelernt habe. Und es trotzdem gut war, dass es eine unabhängige Organisation gab und die auch als Organisierung dann irgendwann entstanden ist. Und es gibt es ja in anderen Bereichen auch. Also DWE ist ja auch so ein bisschen so diese ganzen verschiedenen Bereiche, wo Leute, die vielleicht sagen, sie wollen nicht einmal in der Woche zum IEL-Plenum gehen und sich dieser überregionalen Organisierung anschließen, aber auch themenspezifischen linksradikales Zuhause finden können, wenigstens für eine Zeit. Und da würde mich, glaube ich, einfach nochmal interessieren, ob eure Perspektive darauf jetzt so ein bisschen ist, es kostet uns zu viel Kraft, uns ist zu schwierig und zu uneindeutig manchmal auch, was der eher als Organisation macht. Deswegen wollt ihr es nicht mehr so viel machen oder ob das eher die Reflexion ist, einfach wie schwierig es manchmal auch ist und Anerkennen davon und es aber trotzdem heißt, man behält es als Aktion aufrecht.
Ich würde eher Zweiteres sagen und ich glaube, es führt auch keinen Weg dran vorbei und hat ja auch viel Potenzial, wie wir es gerade schon erörtert haben, daran irgendwie auch festzuhalten. Und trotzdem bleibt irgendwie die Gefahr, dass wenn das vermehrt irgendwie sich in so eine Richtung entwickelt, da ja einfach auch eine Flüchtigkeit entsteht, weil dann vielleicht Leute dort vielleicht schon ihren Ort ihrer politischen Sozialisierung erfahren, aber dann geht es auch wieder weg und dann kommt halt niemand hinterher. So. Und ich glaube, das nochmal eher wieder in so eine Richtung zu bringen, das kann ein Ort sein, wo Leute auf jeden Fall auch als Einzelpersonen reingehen, aber das kann auch, sollte auch ein Ort sein, wo wieder andere Gruppen zusammenkommen und an, wo irgendwie mehr dahinter steht und da auch eine andere Organisierung einfach wieder an Relevanz gewinnt. Das ist, glaube ich, eher so der Takeaway, den wir davon haben.
Es ist ja vielleicht auch ein bisschen die Frage, ob man die selber vor allem als Ort für schlagkräftige Kampagnen sieht oder ob man die auch sehr stark als
Rekrutierungsbasis
und weitere eigene Orte der Organisierung sieht vielleicht.
Voll, das, was Tanja gerade angesprochen hat mit dieser Flüchtigkeit, das bereitet uns schon Kopfzerbrechen. Weil wir kommen ja nicht in unserem Papier, jetzt sagen wir jetzt nicht, okay, nie wieder Plattformbündnisse, sondern wir haben ja sehr stark daran auch mitgearbeitet, wie bei Ende Gelände, dass solche Formen entstehen, gerade weil sie so niedrigschwellig sind und so plural sein können, für verschiedene Leute zugänglich sein können. Und das ist ja auch voll die Stärke. Viele Leute wären wahrscheinlich gar nicht politisiert worden, wenn sie nicht einfach hätten Ende Gelände beitreten können in der jeweiligen Ortsgruppe so ein bisschen. Und trotzdem, ich finde, man hat das nochmal so krass jetzt mit diesen Protesten rund um die Korrektivrecherche gemerkt, ne, dass so Leute gehen zu Tausenden auf die Straße. Es ist ein Riesending. Und dann gehen alle wieder nach Hause und nichts. So. Und diese Flüchtigkeit, die beschäftigt uns schon sehr. Und ich glaube, das ist auch noch ein offenes Denken und dieser Punkt, den Tanja jetzt gerade stark gemacht hat von Organisierung ist, also auch einfach, weil das ja auch unser Angebot ist oder unser Weg über Themenfelder hinaus, langfristig und verbindlich sich zu organisieren. Das ist ja auch ein Angebot, was wir machen. Das machen wir ja nicht, um Leuten irgendwie das vorzuwerfen, sondern wir sagen, kommt zu uns, das ist cool. So, das hält einen auch dabei. Aber genau, wie wir da weiterkommen von, also wie man das zusammenbringen kann, so diese Form der Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit, oder beziehungsweise, dass es halt auch eine Konsequenz hat, wenn man sowas macht, wie auf die Straße gehen mit anderen Leuten und trotzdem diese Niedrigschwelligkeit, das beschäftigt uns auf jeden Fall. Das würde ich sagen, ist auch einfach eine offene Frage, die wir genau mit den Leuten diskutieren wollen.
Und irgendwie geht's ja sicherlich auch, was wir da auf einer, vielleicht nochmal so auf so einer analytischen Ebene auch festgestellt haben, das kann auch, also auch das überhaupt nicht als Vorwurf an Personen, die als Einzelperson dahin gehen, aber es ist vielleicht einfach so ein Ausdruck von einer Vereinzelung. Also dass irgendwie die Idee von einer Organisierung, die irgendwie längerfristig ist, Leute oft auch abspreckt. Und da würde ich auch sagen, ja, das ist was uns irgendwie beschäftigt, weil wir denken, eigentlich wäre das ein Format, was sicherlich auch gewinnbringend sein kann und was irgendwie, wo man auch irgendwie Lasten verteilen kann, die irgendwie in einem politischen Prozess auftauchen und auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, dass es eher noch ein Weg ist, da nochmal weiterzudenken, weiterzuarbeiten und dann aber auch, glaube ich, auf so Kampagnenplattformen an der richtigen Stelle einen Punkt zu setzen. Da, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende der Debatte.
Hm. Ist vielleicht aber auch ein Zeichen von einer Strukturschwäche auch eher der organisierten Linken, oder? Also, dass einfach sozusagen wenig andere Organisationen außer der IEL gibt und es wollen halt nicht alle Leute zur IEL gehen. Also das ist ja auch nochmal vielleicht ein anderer Teil der Wahrheit, dass vielleicht manche Leute trotzdem mit manchen Prämissen einfach so sehr nicht übereinstimmen, dass sie sich so nicht organisieren wollen. Dass dann aber diese Kampagnenplattform ja tatsächlich themengebunden nochmal und auch in ihrer Pluralität nochmal andere Orte sein können, wo Leute landen und ja auch immer wieder auch längerfristig landen können.
Ja, cool. Das sind doch jetzt schon ein paar interessante Learnings zu den Punkten Bündnispolitik und auch diesen Kampagnenplattformen, was sich da verändert hat, was man vielleicht anders machen muss. Ein dritter Punkt, ich hatte es ja vorhin schon kurz anmoderiert, sind ja diese solidarischen Orte. Es gibt ja auch immer wieder jetzt in den letzten Jahren, so nehme ich es jedenfalls wahr, diese Orientierung an zum Beispiel Stadtteilpolitik, Kiezkommunen, so diese ganzen Geschichten. Und da wäre auch nochmal für mich so eine Frage, wie oder auch die Gründung von Polikliniken, das hatten wir ja auch mal im Podcast besprochen, wie passen diese solidarischen Orte in eure Gesamtstrategie? Ist das was, wo ihr auch Erfahrungen mitgemacht habt? Ist das was, wo ihr stärker in die Richtung gehen wollt oder was, wo ihr weniger Potenzial seht? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz ausführen.
Ja, ich glaube, wir würden sagen, so diese Orte der Solidarität sind auf jeden Fall wichtig in der Arbeit der IEL und gleichzeitig ist es aber noch irgendwie so ein bisschen unbestimmt, wo der Weg da hingeht. Und wir sind uns da noch irgendwie am Ausprobieren, was ist so die richtige Richtung. Und wichtig ist, glaube ich, so zu sehen, das sind irgendwie Orte der Solidarität, das sind Orte, wo irgendwie Menschen zusammenkommen, wo Politisierung stattfindet und irgendwie braucht es aber dafür für uns doch auch immer wieder eine Verzahnung im besten Fall, die oder irgendwie eine Ausgestaltung dessen, die nicht nur dahin läuft, dass nur im ganz Kleinen irgendwie bestimmte Dinge bearbeitet werden. Und ich glaube, da eine gute Strategie und guten Umgang damit zu finden, das ist noch offen, wie wir das produktiv und auch wieder irgendwie längerfristig schaffen können. Aber wo wir vor allem auch sagen würden, das ist jetzt vor allem in der aktuellen gesellschaftlichen Lage zeigen sich solidarische Orte auch immer wieder relevant ist. Wenn wir uns anschauen, irgendwie dieser Rechtsruck, natürlich brauchst du irgendwie solidarische Orte, wo irgendwie linke Orte oder Orte, wo sich Betroffene von rechter Gewalt oder von rassistischen Angriffen sicher fühlen, wo sie sich zurückziehen können und irgendwie auch zusammen sein können. Und das ist etwas, wo man als Linke sagt, ja, auf jeden Fall brauchen wir da irgendwie diese Orte und die müssen erhalten bleiben. Und das ist auch ein Kampf, den wir irgendwie wahrscheinlich tagtäglich und immer mehr jetzt irgendwie führen werden müssen.
Ja, ich finde auch, also solidarische Orte sind auf jeden Fall ein interessanter Ansatzpunkt und ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten in der Hinsicht, weil auf der einen Seite kann man sagen, dass wenn man zum Beispiel eher von so einer Struktur ausgeht wie einem Stadtteil und dann ein Stadtteilzentrum irgendwie anbietet, dann gibt's natürlich die Möglichkeit, entlang von dieser Nachbarschaftslinie nochmal viel mehr Leute zu organisieren, die vorher vielleicht nicht in Berührung waren mit linksradikalen Positionen, einfach weil die da hinkommen, weil das was ist, wo die den Eindruck haben, das ist für sie da. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Charme dieser solidarischen Orte, dass man denkt, okay, vielleicht können wir damit nochmal hinauswirken aus so einem aktivistischen Milieu. Und auf der anderen Seite sehe ich auch ganz doll die Gefahr, dass man dann eben wahnsinnig viel Zeit investiert, einfach den Laden am Laufen zu halten und am Ende gar nicht mehr so richtig Oberwasser bekommt für die wirklichen Fragen. Und ja, ich glaube, das wollte ich jetzt einfach nur nochmal so ein bisschen als Reflexion dazu vielleicht teilen.
Voll. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass diese solidarischen Orte, wir haben am Anfang schon viel auch über Organizing gesprochen, die sind halt total gute Orte auch für Organizing, wenn man mit Leuten ja konkret in Kontakt kommt mit deren Lebensrealität und auch dann, wenn man es schafft, tatsächlich das noch zu verbinden und immer wieder auch rückzuverbinden zu diesen großen Themen, die du auch gerade angesprochen hast, dass man dann halt wirklich nah an den Leuten dran ist und wenn es gut läuft, tatsächlich die gesellschaftliche Basis auch für linke Politik irgendwie verbreitern kann. Und so, ich glaube, das ist halt aktuell so, dass viele, wenn man mal so ein bisschen abstrakt gesellschaftlich denkt, viele dieser Orte ja aktuell von Wohlfahrtsverbänden bestritten werden, die irgendwie Hilfsleistungen machen, Beratungen anbieten und diese ganzen Sachen. Und die aber in so einem institutionellen Gefüge sind, dass sie sich gar nicht so richtig politisch positionieren können oder immer wieder Sorge haben, das zu stark zu tun. Und auch mit ihren, da sind es dann ja schon sozusagen eher so wirtschaftliche Beziehungen zu KlientInnen praktisch und weniger diese auch politisch-organisatorischen Beziehungen. Und ich glaube, das ist schon eine Chance, wenn man als Linke reingeht.
Kann ich noch einen Punkt, weil ich glaube da, also ich würde dir da voll zustimmen und ich finde da, das hat zum Beispiel ganz gut geklappt, als sie, als so während des Summer of Migration, dass da in verschiedenen Städten Orte besetzt wurden, um die eben zugänglich zu machen für Geflüchtete. Und wir hatten auch mal während Corona diskutiert, ob man nicht so in Hotels reingehen sollte und die besetzen sollte, um quasi zugänglich zu machen für Leute, die quasi auf total engen Raum leben. Jetzt, ob man nicht in einem Hitzesommer irgendwie in einen klimatisierten Karstadt reingehen sollte und da nicht quasi, also, ne, dass dieses Orte schaffen, gar nicht als, genau, gar nicht im Widerspruch zu dem, was ihr gerade gesagt habt, da gehe ich voll mit, aber dass da, würde ich sagen, das Potenzial der IL sein kann, das halt koordiniert an vielen Orten gleichzeitig zu machen, unter einer gemeinsamen Erzählung, ne, und dann quasi mit einem gemeinsamen Fluchtpunkt, so, das, genau, weil ich dachte ich nur so, das haben wir auch schon mal ganz gut hingekriegt, da 2015, 2016.
Ja, das ist ja vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich ein Pol, in wo ihr euch auch noch stärker in die Richtung entwickeln wollt oder wo ihr, was ich so ein bisschen als ein To-Do gelesen habe in dem Zwischenstandspapier, war der Punkt zu solidarischen Beziehungsweisen. Also das einfach nochmal scharf zu stellen. Alle Leute, die politisch aktiv sind, kennen das, dass das eine ganz besondere Art von in Beziehung sein ist, wenn man gemeinsam politisch aktiv ist, sich auf derselben Seite eines politischen Kampfes irgendwie verortet. Das ist einerseits sehr intim, gleichzeitig noch mal ein bisschen was anderes als befreundet sein. Und ja, irgendwie finde ich, das ist ein großer Schatz, der aber immer wieder auch schwer zu heben ist, weil wir alle machen dann auch immer mal wieder die Erfahrung, dass Leute ausbrennen, weil das Kontexte sind, die sich so doll über Arbeit definieren und über was leisten definieren, dass am Ende, auch wenn das so besonders ist, diese Art von in Beziehung sein, die Leute am Ende sich vielleicht doch rausziehen, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr mithalten. Oder wenn man nicht mehr zum Plenum kommt, ist man auf einmal nicht mehr, wird man nicht mehr adressiert irgendwie und droppt so ein bisschen raus. Also ich glaube, das sind Fragen, die viele Leute beschäftigen, die irgendwie politisch aktiv sind. Und ihr habt das ja auch so ein bisschen für euch identifiziert als ein Thema. Und ich fand's auch interessant, weil ich den Eindruck hatte, da läuft viel zusammen von dem, was ihr vorher auch schon analysiert habt, in so Schwierigkeiten, in bisherigen Formen der Zusammenarbeit und so. Vielleicht mögt ihr nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, was bedeutet das für euch, solidarische Beziehungsweisen? Wie wollt ihr das für euch fassen und wie kann es vielleicht auch politische Praxis verändern?
Ja, also ich glaube, es gibt ja zum einen, also du hast gerade To-Do gesagt. Ich glaube, das ist irgendwie, es ist auch kein To-Do, sondern es ist ja was es passiert die ganze Zeit und das so, indem wir irgendwie gemeinsam organisiert sind, treten wir uns als Genossin auch gegenüber, woran natürlich trotzdem irgendwie eine Weiterentwicklung stattfinden soll, ist irgendwie da stärker drüber nachzudenken, wie kann da wirklich auch eine Solidarität miteinander entstehen. Und ich glaube, die gibt's aber auch in vielen Momenten schon. Und gleichzeitig über Beziehungsweisen auch nachzudenken, wenn wir über eine Veränderung der Gesellschaft sprechen, ist total wichtig, weil ich glaube, sonst fallen sehr zentrale Punkte des Sozialen einfach irgendwie weg. Und warum wir das da auch nochmal aufgenommen haben, ist, weil natürlich irgendwie linke Gruppen immer wieder auch scheitern an dem, was du gerade genannt hast, oder weiß nicht, ob du das damit meintest, aber so diese Tendenz von so einer neoliberalen Selbstoptimierung, in der alle irgendwie stecken oder es schwer ist, sich zu befreien. Und auch das wird natürlich reingetragen in linke Gruppen, oder es scheitert irgendwie daran, irgendwie Wissen weiterzugeben von unterschiedlichen Generationen von Genossen, sei es irgendwie, wenn es um tatsächlich um irgendwie das konkrete Alter geht oder um einfach eine Erfahrung der politischen Organisierung, oder scheitert an irgendwie sexistischem Verhalten von Cis-Männern. Und dem müssen und wollen wir einfach irgendwie konstant was entgegensetzen. Und erstmal bedeutet sowas wie Genossenschaft leben oder solidarische Beziehungsweisen, dass wir diese ganzen Erfahrungen von im neoliberalen Kapitalismus und unsere eigene Verwobenheiten in so unterschiedlichen Positionierungen aus dieser Vereinzelung irgendwie heben. Natürlich sind es eigene Erfahrungen, die ich irgendwie mache, aber indem ich mich gemeinsam mit Leuten irgendwie organisiere und darüber auch irgendwie rede und reflektiere, hat es dann auch was mit mir zu tun, aber auch was mit den anderen, mit denen ich da in einem Zusammenhang bin und politische Arbeit mache. Und das auch als relevantes Thema zu setzen in der gemeinsamen Organisierung ist das, was wir vielleicht auch unter so solidarischen Beziehungsweisen verstehen. Und da gibt's, glaube ich, immer wieder Konzepte, an denen wir irgendwie weiterarbeiten, und in unterschiedlichen Ortsgruppen werden Sachen teilweise unterschiedlich auch dann bestimmt gehandhabt. Aber genau, es gibt irgendwie zum Beispiel sowas wie eine interne Selbstorganisation von BIPOC-Personen, geschlechtergetrennte Räume und geschlechtergetrennte Pläne, und all sowas funktioniert mal besser, mal weniger gut, oder Räume für so Auseinandersetzungen, wenn es um so klassenbezogene Diskriminierung geht. Und das sind alles irgendwie Ansatzpunkte, wo die Dinge, die ich gerade gesagt habe, nochmal versucht werden, in konkreten Orten und Momenten sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und das ist aber nicht der einzige Raum, wo es um Genossenschaft, Leben und solidarische Beziehungsweisen geht, sondern es passiert auch in irgendwie einem in der alltäglichen politischen Praxis.
Ich habe da vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage zu. Ich musste mich gerade daran erinnern, bei einem Geburtstag von mir war das, glaube ich, da war auch ein ELI zu Gast und traf auf eine Schulfreundin von mir, die eben so gar nichts zu tun hat mit irgendwelchen Politkontexten. Und der sprach dann so im Gespräch irgendwie von seinen Genossen. Und als das Gespräch zu Ende war, kam sie dann irgendwann zu mir und er meinte so ein bisschen so, okay, was ist ja total weird, was sind das für komische Bezeichnungen oder so. Die kannte das halt überhaupt nicht, dass man sich so bezeichnet. Und eine Bezeichnung, die ja heute viel gängiger ist und die viel mehr Leute kennen, ist ja zum Beispiel Ally und Allyship. Und ich bin auch sehr begeistert von dem Begriff der Genossinnenschaft, aber es wäre vielleicht nochmal cool, wenn ihr nochmal erzählen könntet, was ist denn aus eurer Sicht anders an der Genossinnenschaft als an Allyship?
Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du es aufbringst, weil das hatte ich gerade irgendwie vergessen, nochmal einzubringen. Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass Allyship immer sowas, da schwingt immer was mit, dass es was Passives hat. Ich bin irgendwie passiv verbündet und ich bin sowas wie in einem Hintergrund solidarisch oder irgendwie so in der Entfernung solidarisch. Und wir würden halt sagen, wir setzen dem eben eine aktive Beziehung der Genossenschaft entgegen, weil gerade wenn es vielleicht um Fragen von Rassismus geht, so der rassistische Normalzustand, der kann eigentlich nur überwunden werden, wenn Rassismus auch zu einer Kampflinie derer wird, die nicht unmittelbar betroffen sind, weil sie auch nicht irgendwie weil sie nicht betroffen sind von Rassismus. Und das macht irgendwie, ist uns, glaube ich, wichtig, da irgendwie diese Aktivität, das Aktive gegen das Passive in dem Moment zu stellen.
Genossenschaft ist für mich diese Gratwanderung zwischen: gesellschaftliche Machtverhältnisse sind in uns drin und wir reproduzieren die und da müssen wir irgendwie dran. Und trotzdem ist es nicht, das hat Tanja ja auch eben schon gesagt, sind wir damit irgendwie nicht alleine. Und auch wenn ich mich den ganzen Tag hinsetze und mit meiner Männlichkeit beschäftige, werde ich trotzdem weiter auf bis zum gewissen Grad diese Mechanismen reproduzieren. Und das als kollektiven Prozess zu gestalten, ist einfach, also wird dem mehr gerecht. Und dieses so Bindegewebe untereinander, das ist eben das, was für mich so diese Genossenschaft ausmacht.
Wir haben jetzt ganz lange gesprochen. Es gab super viele spannende Punkte. Und bei unserer letzten Frage gilt es ja letztendlich immer, das alles nochmal so ein bisschen zusammenzuführen und sich zu fragen, was tun? Und das wollen wir jetzt natürlich auch machen für Menschen, die jetzt die Folge gehört haben und das alles super spannend finden, irgendwie vielleicht bei vielen Punkten mitgegangen sind. Was sind denn so Dinge, die ihr denen jetzt anbieten könntet, wo ihr sagt, so, da könnte man ansetzen, da kann man einhaken?
Also ich finde erstmal, und das finde ich ja auch das Tolle an eurem Podcast, ist es wichtig, dass man sich diese Frage stellt, ne? Und dass wir uns genau mit einer Ernsthaftigkeit damit beschäftigen, wohin soll die Reise gehen? Und deswegen schreiben wir dieses Papier, deswegen laden wir auch dazu ein, sich mit uns zu treffen, sich mit uns auseinanderzusetzen. Wir haben zu dem Papier auch einen Call for Comments veröffentlicht. Also wir laden auch Leute dazu ein, darauf zu antworten, ne? Und auch deswegen, quasi ihr werdet von uns hören, wollen wir auch im nächsten Jahr einen Kongress organisieren, wo es genau um diese Frage geht. Und dieser orientierende Prozess, finde ich, ist schon einfach ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil davon. Das andere ist, das merkt man ja auch im Papier, wir haben jetzt quasi den Heiligen Gral auch nicht gefunden und vielleicht gibt's den auch gerade nicht. Und EL-Politik bestand immer daraus, zu sagen, lieber losgehen und dreimal auf die Fresse fallen und wieder aufstehen, Fehler machen und dann schlauer sein, als gar nicht erst losgehen. Und darin auch geduldig zu sein. Und das bringt mich wieder so ein bisschen zurück, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Organisierung oder Organisationen sind so Archive von Wissen, dass gibt uns natürlich auch eine gewisse Ruhe oder eine gewisse, ja, einen Schatz, auf den wir zurückgreifen können, wenn es um so Erfahrungen geht. Und da sind, glaube ich, für uns die beiden oder zwei sehr zentrale Punkte, die wir uns vornehmen und zu denen wir quasi auch aufrufen, ist nicht das Fähnchen im Wind zu sein, selbstbewusst auch in der Minderheitenposition dafür einzustehen, für das, was wir denken und sich da nicht unterbuttern zu lassen. Und trotzdem, um quasi so ein bisschen wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, zu diesen Rissen, ne, Orte identifizieren, weil auch wenn es scheiße läuft, auch wenn, was weiß ich, die AfD in der Bundesregierung sitzt, werden Leute zur Gesamtscheiße in Widerspruch kommen. Da werden Leute in Konflikt mittreten. Und da sollen wir hin. Da müssen wir hin. So. Und dann, da ist das, wo eine Linke scheinen kann. Da ist es da, wo wir dann doch auch wieder wachsen können und wo wir vielleicht eventuell dann auch mal gewinnen können. Und das, was wir uns vornehmen, wo wir sagen, das ist so ein bisschen das, wo die Linke hin soll.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war super spannend zu diskutieren und bis bald vielleicht.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank, auch dass ihr euch den kritischen Fragen von uns gestellt habt. Und ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht und auch auf den Call for Comments, wenn da nochmal ein bisschen mehr Schwung in die Debatte kommt, bin ich gespannt zu verfolgen, wie das weitergeht und auch auf den Kongress natürlich nächstes Jahr.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite und wir freuen uns drauf, Lu.
Dankeschön.
So, da sind wir wieder und machen jetzt noch eine kurze Nachbesprechung zu diesem, ja, ziemlich langen und intensiven Austausch mit Tanja und Basti. Inken, was sind denn so Punkte für dich, wo du sagst, das liegt jetzt noch oben auf, da hast du noch Gesprächsbedarf, da sollten wir nochmal drauf zurückkommen jetzt.
Ja, also über vieles haben wir tatsächlich auch im Gespräch schon diskutiert, vielleicht auch mehr als in anderen Folgen.
Das war ja jetzt praktisch Strategie pur.
Ja, genau. Also einmal finde ich nochmal heraushebenswert tatsächlich diese Praxis des Zwischenstandspapiers, dass es irgendwie, ich das eine interessante und coole Praxis finde, das auch nicht irgendwie andauernd zu machen. Man muss jetzt nicht alle 2 Jahre ein neues Papier veröffentlichen, aber wenn man so 10 Jahre lang mal neue Aktionsformen ausprobiert hat und gesellschaftlich aktiv war, dann nochmal zurückzublicken und zu überlegen, wie ist das eigentlich in der gesellschaftlichen Linken und wie war das für uns als Organisation, das finde ich echt interessant und cool.
Ja, ich finde es da auch ganz interessant, dass ja ein Stück weit habe ich, glaube ich, sonst oft eine Kritik an linken Gruppen, die sich sehr stark über so Papiere definieren, also so immer irgendwelche Papiere verfassen und die auf ihre Website stellen, irgendwelche offenen Briefe, wo man denkt, no one cares about your offener Brief, so. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, das ist so ein Zwischenstandspapier, das erfüllt auch eine sehr andere Funktion, ne? Also es ist eigentlich eine Reflexion nach innen und eine Analyse, die man mit anderen teilt, um dann darüber auch ins Gespräch zu gehen. Also es geht jetzt gar nicht so darum, dass man denkt, das Papier an und für sich hat praktisch dann schon eine politische Wirkung oder das ist die politische Praxis, sondern es ist der Reflexionsraum für die politische Praxis. Und das finde ich sehr interessant.
Mhm. Ja, das finde ich auch. Da sei auch vielleicht nochmal an euch erinnert, wenn ihr auch in anderen Initiativen aktiv seid, dass es diesen Call for Comments gibt von EL und die sich, glaube ich, wirklich auch darüber freuen, da mit anderen drüber in die Diskussion und ins Gespräch zu gehen, ein bisschen wie wir das heute auch gemacht haben.
Ein weiterer Punkt in dem Gespräch und auch in der Analyse war ja dieses Schlagwort grüner Festungskapitalismus. Mhm. Inken, was denkst du denn dazu? Also ist das irgendwie so eine Analyse, wo du mitgehen kannst, wo du sagst, sowohl das Projekt der grünen Modernisierung als auch das Projekt der rechten Abschottung sind irgendwie so zwei Komponenten in einem, ja, gemeinsamen politischen Projekt, gegen die es sich gleichermaßen zu kämpfen lohnt? Oder wie blickst du da drauf?
Ja, ich finde das, also ich muss sagen, ich finde erstmal die Herangehensweise zu gucken, was sind Hegemonieprojekte in der aktuellen gesellschaftlichen Situation und kann man mit denen selber was anfangen? Will man sich vielleicht auf eine Seite schlagen oder will man eigentlich ein anderes, drittes etablieren, was ja, würde ich sagen, die Analyse der IL ist? Die finde ich erstmal sehr gut. Und die beiden machen dann ja eine Analyse auf, wo es einmal diese rechte Abschottungspolitik gibt, also einmal so ein rechtes Hegemonieprojekt, auch natürlich des kulturellen und gesellschaftlichen Rückschritts und Backlashs. Und auf der anderen Seite so ein grünes Modernisierungsprojekt, was auch ein kapitalistisches Modernisierungsprojekt, aber mit dem Versprechen einer Dekarbonisierung ist. Und sagen ja, dass sie aber im Grunde aufeinander verweisen und dass auch die Leute im grünen Modernisierungsprojekt im Grunde mitgehen bei der Abschottungspolitik, um ihren Wohlstand und das kapitalistische System zu wahren. Ich finde, gerade wenn man sich die Abstimmung zur Reform des europäischen Asylsystems anguckt, wo die Grünen ja auch mitgestimmt haben, jetzt über die Bundesregierung, dann kann man schon auch praktisch sehen, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist an der Analyse. Ich glaube, ich kriege trotzdem Probleme an Stellen, wo ich das Gefühl habe, da werden jetzt irgendwie das rechte Hegemonieprojekt als Gegner mit dem grünen Modernisierungsprojekt gleichgesetzt, weil das finde ich einfach falsch. Also und da weiß ich auch, da gibt es viel zu viele Schnittmengen auch von dem, was ich glaube, was gesellschaftlich notwendig ist, auch an nachhaltiger Modernisierung vielleicht. Auch wenn ich natürlich nicht gut finde, wenn es endlos grünes Wachstum gibt, aber da gibt es dennoch zu viele Schnittmengen und auch auf kultureller Ebene, gerade was sozusagen Rechte von Frauen und von migrantischen Menschen, die schon in Deutschland sind, angeht, als dass ich da jetzt irgendwie, dass ich es irgendwie politisch sinnvoll fände, zu sagen, das ist genauso unser Gegner.
Ich meine, da muss man natürlich auch sagen, dass es einfach ein Stück weit die Regierungspolitik, so bitter das ist, eben auch immer ein Ausdruck ist von gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir mit einer rechten Gesellschaft zu tun haben, ist halt auch viel schwieriger ist für progressive Parteien, sich dem einfach so komplett zu widersetzen. Und das ist vielleicht auch das, was man dann praktisch da jetzt aktuell sieht. Also auf der einen Seite, ja, in der politischen Praxis, vor allem auch so in der Regierung, gibt es Momente, in denen sich das verbindet, mhm, und die sind beunruhigend.
Ja.
Auf der anderen Seite, wir können nicht so richtig mitgehen, wenn es um die Frage geht, sind das praktisch gleichermaßen die politischen Gegner, die es sich zu bekämpfen, die man jetzt unbedingt bekämpfen muss. Da würden wir, glaube ich, nicht mitgehen, oder?
Mhm. Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Dann nochmal weiter in der Analyse, die die beiden gemacht haben. Ja, ich finde, eine Frage, die echt offen bleibt, auch in der letzten Folge mit Hans-Jürgen Urban, haben wir da schon drüber gesprochen, nämlich die Situation der gesellschaftlichen Linken und wie wir uns eigentlich gerade verstehen können. Also wir haben ja in der letzten Folge über dieses Konzept der Mosaiklinken gesprochen und der Vorstellung, dass in einer differenzierten Gesellschaft auch die Linke, auch verschiedene Akteure und Organisationen in der Linken verschiedene Aufgaben haben und sich dann praktisch immer auch anhand von Projekten zu einem Mosaik zusammensetzen. Und eine Sache, über die wir in dieser Folge viel gesprochen haben, war ja auch die Idee von einem gemeinsamen Fluchtpunkt. Und da, finde ich, haben Tanja und Basti ein bisschen unterschiedliche Sachen auch dazu gesagt, was das heißt. Ob ein gemeinsamer Fluchtpunkt für die Linke vor allem die Perspektive auf gesellschaftliche Macht ist oder ob ein gemeinsamer Fluchtpunkt tatsächlich inhaltlich ausgefüllt ist mit, so wie Basti das eher vorgeschlagen hat, dieser Vergesellschaftungsfrage. Und das finde ich total schwierig, weil ich finde, eigentlich stellt sich die Frage, die wir uns in der letzten Folge zum Mosaik auch gestellt haben, nämlich, wer setzt das Mosaik zusammen, beziehungsweise in der Spielart dieser Folge, wer bestimmt denn dann, was der gesellschaftliche Fluchtpunkt ist?
Na, ich würde sagen, in dieser Folge ist die Antwort auf diese Frage relativ klar, nämlich die IL. Also das ist praktisch auch so ein bisschen vielleicht der Anspruch, der Akteur zu sein, der dieses Mosaik zusammensetzt. Ist halt die Frage, wie realistisch man es findet.
Ja, genau. Also und da muss ich auch sagen, es müssen ja immer noch alle dann irgendwie auch mit dem Fluchtpunkt einverstanden sein. Und das ist, glaube ich, krass schwierig. Weil, also da kann ich zum Beispiel auch für mich sagen, ich weiß nicht, ob ich finde Vergesellschaftung super, ich finde DWE ganz toll. Aber ich weiß nicht, ob ich es in allen gesellschaftlichen Bereichen so wichtig finde, dass ich glaube, dass es ein sinnvoller gesellschaftlicher Fluchtpunkt ist. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an reproduktive Selbstbestimmung denke, möchte ich wirklich nicht, dass da Dinge vergesellschaftet werden, sondern da bin ich schon eine große Verfechterin von Individualrechten. Und das würden die jetzt sicherlich auch nicht anders sehen. Aber das ist einfach nur so ein Punkt, wo ich den Eindruck habe, vielleicht legt man da manchmal oder neigt man dann schnell dazu, eine Schablone über alles zu legen, die gar nicht überall passt.
Ja, ich finde es ganz interessant. Also dieses Thema Vergesellschaftung, Demokratisierung, es war ja auch schon was, wo wir auch mit Hans-Jürgen Urban drüber gesprochen haben, wo wir da im Nachgespräch auch schon gesagt haben, so ja, ja, irgendwie interessant, aber die Frage ist so, kommt diese Forderung jetzt eigentlich zur richtigen Zeit? Also ein Thema, was ja in dem EL-Papier auch stark sich durchzieht, ist so dieses Thema der neoliberalen Subjektivierung, also dass Leute eben schon so, dass Leute in ihren persönlichen Sichtweisen schon super investiert sind eigentlich in so den Status quo und das System, wie es jetzt funktioniert, dass wenn man dann auf einmal ihnen einfach sagt, okay, und jetzt entscheidet selbst, wir haben jetzt Vergesellschaftung, dass es dann vermutlich zum Teil sogar die ja Krisenphänomene, mit denen wir es aktuell zu tun haben, zum Beispiel beim Thema Klima, vielleicht sogar verstärken würde. Also beispielsweise Thema Verkehrswende. Die Kämpfe, die beim Thema Verkehrswende ausgetragen werden, sind ganz stark auch welche, wo Leute darauf beharren, dass sie ein Recht haben darauf, sich so bewegen zu können, wie sie wollen. Wenn man den Leuten jetzt mehr Macht geben würde, darüber zu entscheiden, dann würde wahrscheinlich es noch schwieriger werden, die Verkehrsinfrastrukturen umzubauen auf eine Art, die heute vielleicht noch außerhalb der Vorstellungskraft vieler Leute liegen, auch wenn sie am Ende welche wären, von denen mehr Menschen tatsächlich profitieren würden.
Ja.
Nur mal so als Fragezeichen.
Da haben ja, also Tanja und Basti haben da ja dann auch gesagt, okay, da würden sie ja, sehen sie sich auch immer als intervenierende Kraft, nicht nur sozusagen Vergesellschaftung und Demokratisierung, sondern auch dann würden sie natürlich auch einschreiten, aber es ist natürlich trotzdem die Frage, ob das dann klappt. Gerade weil es jetzt auch nicht in 25 Orten in Berlin, aber auch nicht in 365 Städten in Berlin EL-Gruppen gibt.
Genau, im zweiten Teil des Gesprächs sind wir dann nochmal ein bisschen mehr eingegangen auf so spezifische Aktionsformen und die Reflexion auch von der politischen Praxis jetzt der letzten 10 Jahre in der EL. Ja, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, was möchten Sie anders machen? Was sind da so Punkte, Inken, wo du sagst, das fandst du besonders interessant?
Also die drei großen Punkte, wir haben ja schon an der Anmoderation am Anfang gesagt, dass sie so viele Bündnisse machen. Von daher auch hier nicht so überraschend, dass natürlich ein großer Reflexionspunkt Bündnisse sind. Und dann was sie Kampagnenplattform nennen. Und zum Schluss halt solidarische Orte als so neuestes Feld, wo die EL sich ein bisschen engagiert und vielleicht noch stärker engagieren will. Ich fand es sehr interessant. Ich fand, es war, was total Sinn ergibt, in einem Zwischenstandspapier der EL, eher so eine EL-interne Reflexion. Also ich hatte das Gefühl, es ging schon viel darum, was diese Bündnisse und Kampagnenplattformen auch mit der EL gemacht haben. Und vielleicht hätte ich mir auch vorstellen können, dass man noch ein bisschen stärker auf die gesellschaftliche Wirkung davon guckt, weil ich finde, das habe ich auch im Gespräch schon angemerkt, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass so die krasse gesellschaftliche Wirkung, diese Sachen entfaltet haben, im Papier manchmal gar nicht mehr so stark vorkommt, obwohl die wirklich aus meiner Sicht beeindruckend ist. Genau, interessant fand ich diese Kampagnenplattform, da habe ich schon viel drüber gesprochen. Interessant fand ich noch diesen Punkt, dass sie irgendwie so Sorge haben, dass in diesen Plattformen so eine Flüchtigkeit entsteht. Also, dass die Leute dann nur für, wenn die halt zu Deutsche Wohnen und Co. gehen und sich nur für Mieten interessieren, dass dann, wenn der Volksentscheid vorbei ist, dass sie dann da wieder weggehen und dann verloren sind und halt dann keiner von der längerfristigen Organisation sind. Das fand ich irgendwie total interessant, weil ich das immer eher aus ein bisschen als Chance dieser Kampagnenplattform begriffen habe, dass A, viele Menschen sich themenspezifisch organisieren möchten, die brennen halt für Klima oder Mieten oder whatever, Gesundheit. Und dass es dann eine total gute Chance ist, irgendwie auch so niederschwellige Angebote zu schaffen. Und dass B, auch Leute einfach in ihrem Lebensverlauf mal mehr und mal weniger Zeit haben, sich einzubringen. Und dann auch diese Plattformen eigentlich toll sind, weil man sich für eine Zeit lang auch sehr intensiv einbringen kann. Und dann, wenn andere Dinge im Leben passieren, man einen neuen Job hat, ein Kind kriegt, andere pflegebedürftige Menschen in der Umgebung hat oder so einfach vielleicht auch im Leben mal wieder was anderes machen will.
Keinen Bock mehr auf Politik.
Keinen Bock mehr auf Politik haben sollte für eine Weile, dass es dann halt auch geht. Und mein Gefühl aber oft ist, die Leute sind nicht verloren. Also wenn ich so an Ende Gelände denke, Leute, die ich da kennengelernt habe, sind inzwischen in so vielen unterschiedlichen Organisierungen und Organisationen aktiv, die manchmal noch was mit Klima zu tun haben, manchmal auch nicht, aber die sind auf jeden Fall nicht verloren für die Linke. Die sind halt nur nicht mehr in der einen Organisation.
Vielleicht war dieser Punkt einfach so ein bisschen aus der Personalabteilung der EL, dass sie halt einfach so ein bisschen Sorge haben über ihr Humankapital und gute Mitarbeiter auch gerne in der Organisation halten und weiterentwickeln wollen.
Das kann natürlich sein.
Ja, also ich meine, da steckt, glaube ich, wirklich ein Stück weit einfach drin, dass die EL eine Organisierung und insofern auch ein Stück weit eine Organisation ist, die eine gewisses Eigeninteresse auch hat und da Dinge beklagt, die in einer reinen Bewegung kein Thema sind.
Das stimmt. Interessanter Punkt.
Ja, vielleicht noch ganz zum Schluss. Wir beenden ja das Gespräch mit Genossenschaft. Und das war was ich wirklich interessant fand und wo ich auch nochmal so ein bisschen an unsere Folge, die wir vor langer Zeit gemacht haben, über Rojava denken musste. Da haben wir auch viel über Genossenschaft geredet und auch um gegenseitige Kritik und Weiterentwicklung, aber in so einem solidarischen Verhältnis irgendwie. Und das finde ich auf jeden Fall irgendwie total spannend, darüber nachzudenken, wie genau eigentlich diese politischen Beziehungen sind, was die können vielleicht auch und wie man sie weiterentwickeln will, um halt nicht nur zusammen zu arbeiten, sondern wirklich auch politisch zusammen zu sein.
Ja, vielleicht noch kurzer Buchtipp dazu. Das Buch Genossinnen oder Comrade von Jodie Dean. Da geht es um ähnliche Fragen, die wir auch im Gespräch besprochen haben. Und genau, ich fand da vor allem einfach sehr interessant, so zu fragen, okay, Freundinnenschaften, was ist da eigentlich nochmal anders als in Genossinnenschaft? Und dann auch dieser Begriff von Allyship, den nochmal irgendwie kritisch zu befragen, inwieweit das eigentlich wirklich das Modell ist, was wir in politischen Zusammenhängen wollen und brauchen und was praktisch vielleicht da drin auch fehlt. Also da hatte Tanja so zum Beispiel ja davon gesprochen, dass es so eine gewisse Passivität dann gibt, wenn man sagt, nur betroffene Personen können selber kämpfen für ihre Belange und die anderen können sie nur unterstützen, aber selber nicht einen eigenen Part darin spielen. Und da haben sie mir sehr aus der Seele gesprochen.
In diesem Sinne, GenossInnen, beenden wir diese Folge und freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und wieder dabei seid, wenn es heißt
Was tun?
Tschüss.
Ciao.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Bermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.